Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Vor mir steht ein Kaktus, den ich von unserer Gästin geschenkt bekommen habe gerade. Du hast jetzt die Wahl, bevor ich sage, wer du bist, entweder dich selber vorzustellen oder eine Karte zu ziehen.
Ich ziehe eine Karte.
Cool. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass sie es macht. Ich sage euch auch gleich, wer vor uns sitzt.
Ich ziehe die.
Lies die Frage vor und beantworte sie.
Boah, wie beschreibst du die Beziehung zwischen dir und deinem Körper? Ja, vor allen Dingen ist das so eine krasse Frage, auf die man keine einfache, schnelle Antwort geben kann.
Nö, du kannst jetzt eine Stunde dafür zusagen.
Ein Kack-Podcast ist auch passend.
Boah, ziemlich cool, ja.
Ja.
Okay.
Du kannst sie ganz kurz beantworten oder auch ganz lange.
Ja, ich glaube, ich beantworte die jetzt irgendwie kurz und ich hoffe, dass das irgendwie nochmal aufkommt.
Ja, voll.
Die Beziehung zwischen mir und meinem Körper ist eng. Also, der hat mich richtig krass geprägt. Also, die Erfahrung, die mein Körper gemacht hat, enorm.
Mhm.
Ich glaube, das dominiert auch mein ganzes Sein. Also, ich denke oft darüber nach, über meinen Körper und wie der eigentlich die ganze menschliche Existenz halt prägt. Da ich ja Tätowiererin bin, es ist auf jeden Fall schwierig und es hat eine Entwicklung auf jeden Fall. Ich habe eine Entwicklung hinter mir, was mich und meinen Körper betrifft.
Mhm.
Und bin gleichzeitig total fasziniert vom Körper und ja, will auch immer mehr darüber lernen.
Ja, hast du also, ja angedeutet, auch ja, in der Ausbildung da, ne?
Ja.
Herzlich willkommen, vor uns sitzt Jolene.
Dankeschön.
Hallo.
Hallo.
Wir freuen uns, dass du da bist.
Ich mich auch.
Wir machen jetzt gleich eine leichtere Frage. Mhm. Bei Instagram heißt du Tochter Mykene. Also für alle, die jetzt immer mal schon nach Jolene gesucht haben, darunter findet man sie nicht, sondern unter Tochter Mykene mit Y. Mhm. Wer ist das oder was ist das?
Ich kann da gar nicht so im Detail was drüber sagen. Also da müsste man, glaube ich, eher wirklich den Wikipedia-Eintrag lesen, um es genau zu wissen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es eine Frau, die entweder mit ihrem Bruder oder mit ihrem Liebhaber, also sicher bin ich mir da nicht mehr, die Mutter und ihren Stiefvater umbringt. Das ist eigentlich Elektra. Und genau.
Es ist griechische Mythologie, ne?
Genau,
ja,
genau.
Die Tochter heißt Elektra und die Mutter
Mykene. Nee, das ist, glaube ich, das geht auch irgendwie, hat das was mit der Stadt zu tun und das ist Tochter Mykene, das ist einfach, der Vater ist irgendwie gestorben und sie rächt irgendwie, sie macht einen Rachezug.
Das ist ja der Aspekt. Wie
ja, und
genau, spannender ist ja, warum
ich finde den Ödipus-Komplex ziemlich interessant und überhaupt so Penisneid. Das ist ja relativ negativ konnotiert, irgendwie überhaupt so die Theorien von Freud. Ich kann dem aber echt was abgewinnen.
Mhm.
Und genau, ich fand das irgendwie verrückt, die Geschichte. Und
die ist dem Ödipus-Mythos ähnlich, oder?
Ja, ich glaube, das ist so die nicht das Gegenteil. Aber die sind auf jeden Fall, ich kann es dir nicht genau sagen. Das ist auf jeden Fall die weibliche Variante. Das ja, ist, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, das Pendant.
Ja, genau.
Zum Ödipus-Komplex. Ja.
Ah. Jetzt bin ich interessiert.
Ja, ich dachte schon, wenn sie jetzt schon so drin ist, jetzt, das wird jetzt ein Podcast über Freud.
Leider nicht, dazu weiß ich zu wenig.
Wie weit bist du denn in deinem Studium? Du
hast ein Psychologiestudium? Fünftes Semester, genau, im Bachelor.
Heißt fünftes Semester Mitte, Ende?
Das ist Ende.
Ende?
Ja, aber ich lerne da nichts über Freud, leider. Ich lerne nur darüber, wie veraltet die
Freudsche Theorie ist.
Ja, die sind relativ negativ der Psychoanalyse eingestellt. Aber ja.
Speziell jetzt da, wo du bist oder insgesamt?
Ich habe das Gefühl, dass es insgesamt die Entwicklung an so schulischen Einrichtungen. Also ich weiß nicht, wie es an Privatuniversitäten ist.
Hey, ich dachte gerade, dass Freud da jetzt als Vorreiter immer hoch hergehoben wird und jetzt eher andere Leute
verraten. Adler ist der neue Shit.
Ich habe immer Sympathien zu Willem Reich und denke immer so, dass der dann so irgendwie stiefmütterlich behandelt wird, obwohl der geile Sachen gemacht hat, aber...
Willem Reich haben wir auch überhaupt nichts. Wir haben nur so Behavioralisten. Ich kann es auch nicht aussprechen, auch seit nach 5 Semestern nicht.
Von Verhaltenstherapie, also von Behavior?
Genau, genau, sowas. Und genau, Skinner, dieser Typ, der mit seinen Hunden geforscht hat.
Ah. Geht darum, dass sie die Leute, also Verhaltenstherapie wird bevorzugt, um die Leute wieder schnell ins System zu bringen.
Schnell wieder in den Arbeitsalltag integrieren.
Ja, das ist nämlich genau mein negatives Vorurteil.
Genau, das hast du
dir
nämlich schon gesagt, Sebastian nicht füttern.
Und ja, das System nicht angreifen.
Hier gleich wieder zunichte.
Außer die von Willem Reich.
Du kannst dir vorstellen, wie das war in den Vorlesungen. Also wenn du dann merkst, so, es geht nur darum, Diagnosen zu verteilen und die Leute schnell wieder einzugliedern, ohne wirklich... Also irgendwie so von oben herab und gleichzeitig so dem diesen Diagnosen gar kein Verständnis.
Mhm.
Also gar keine, also ich finde, das ist immer auch so eine Diagnose fürs System und das gar nicht wahrzunehmen.
Mhm.
Und also ich habe auch echt in diesem Studium gesessen, also ich war ja auch oft zu Hause und habe online
aber eigentlich
interagiert.
Ist das
genau,
ja.
Genau. Und ich bin da auch immer auf und ab gegangen, habe überlegt, wie ich meine Frage formuliere, um es nicht zu provokant zu machen.
Und du hast aber weitergemacht, obwohl du jedes Mal also statt an deine Grenzen kommst, was du da eigentlich, was deine Meinung quasi ist dazu?
Ja, also das bringt mich schon in Kontakt mit total vielen Begriffen und so, die ich vorher halt nicht kannte.
Mhm.
Das Problem ist halt, ich lerne zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen in einer Vorlesung erstmal kennen, aber also das ist ja ein Witz, was wir da lernen und du könntest so tief in dieses Thema reingehen. Und ich habe halt auch angefangen, eher das Studium zu supplementieren mit anderem Input, was ich eigentlich so von Vorlesungen von YouTube und so, also mit anderen Sachen.
Was dann in der Prüfung nicht abgefragt wird, aber dir geht es jetzt nicht um die Prüfung, sondern...
Ja, das ist halt das Problem, die Prüfung, dass man halt das ganze Wissen haben muss, obwohl man halt, ich bin dann immer total angefixt, richtig in die Materie reinzugehen. Ich könnte dann erstmal 3 Wochen mir das Buch von dem Typen, der den Begriff ins ICD-10 gebracht hat, durchlesen und das zu verstehen. The body keeps the score. Also jetzt wieder der Körper, der irgendwie Trauma speichert.
Mhm.
Ja.
Ja, das hatte ich auch schon mal gehört, dass das Trauma, die Ursachen von Trauma, also so Geburtstrauma, Entwicklungstrauma und sowas, dass das noch nicht mal irgendwie definiert ist. Dementsprechend können das Krankenkassen auch gar nicht bezahlen. Also jeder Therapeut oder jeder, der versucht, an Trauma ranzugehen, kann nur privat bezahlt werden, weil das System noch nicht so weit ist und die Unis auch noch nicht so weit sind, das zu lernen. Aber das ist ja jetzt immer so ein bisschen das Problem vom System, dass es lange braucht, um irgendwie was einzugliedern und neue Sachen da immer durchgespürt werden müssen. So. Deswegen.
Das ist wirklich diese Starrheit. Genau, ich denke auch oft daran, was man irgendwie verbessern müsste, wie das eigentlich ablaufen müsste, aber da...
Ich glaube auch die, ich mache ja so eine systemische, Studium für systemische Paarberatung und also das ist natürlich so ungerecht, dass es dass man dadurch dann wahrscheinlich viele Sachen anbieten kann, die aber eben Geld kosten und dadurch eben nicht für alle Menschen zugänglich sind, obwohl man da natürlich viel freier ist und viel mehr so machen kann als in dem starren Konstrukt. Aber wir haben uns ja darüber auch schon unterhalten und trotzdem ist es natürlich toll, dass es irgendwie eine Art Krankenkasse gibt, die Menschen, ich habe davon auch schon profitiert, und Therapie bezahlt.
Ja.
So,
das ist ja trotzdem,
Von Nina fand ich schon, wie sie meint, das ist ja für einen Einstieg gut. Also Leute brauchen vielleicht auch erstmal einen leichten, niederschwelligen Einstieg mit einer Gesprächstherapie.
Ja.
Niederschwellig ist es auch nicht für jeden.
Ist auch nicht für jeden,
eine Gesprächstherapie ist für nicht
aber ich meine jetzt im Vergleich,
viele Menschen niederschwellig.
Im Vergleich zur Körpertherapie.
Ja.
Und das wäre vielleicht für viele überfordernd. Und dann kann man ja privat finanziert, ich meine, weiter dann in der Körpertherapie arbeiten, die jetzt von den Kassen noch nicht unterstützt wird, soweit ich weiß. Aber ich bin privat versichert, also deswegen habe ich da auch nicht so einen
Plan. Ich bin mein Körper, der das Trauma speichert.
Ja.
Ich komme nie wieder jetzt auf den Punkt, dass du die Tätowiererin ist zurück, glaube ich. Wo wir hier schon gelandet sind. Oder wir machen jetzt einen harten Cut und fangen ganz kurz nochmal da an.
Hast du eigentlich Lust, über Tätowierungen zu reden?
Bedingt.
Bedingt.
Okay.
Also wir können da schon drüber sprechen. Ja, aber ich sehe es wirklich auch ein bisschen kritisch.
Und ich her damit.
Ja, gut.
Endlich
also
mal.
Du bist Tätowiererin.
Ja.
Seit wie vielen Jahren?
Seit einer langen Zeit. Also ich habe das erste Mal die Maschine in der Hand gehabt. Das war bestimmt vor 12 Jahren. Mhm. Ja, und seitdem habe ich mich da intensiv mit auseinandergesetzt.
Du machst im normalen begrifflichen Gebrauch neo-traditional Tätowierungen.
Könnte man meinen.
Könnte man meinen, wenn man raufguckt. Obwohl wir wahrscheinlich alle hier am Tisch das Etikettieren nicht so mögen.
Ja.
Genau.
Und besonders das Etikett auch nicht? Oder magst du Etikett oder Stilbezeichnung allgemein nicht?
Ja. Also ich finde es ein bisschen unwichtig irgendwie. Hm. Ich habe das nicht so richtig verstanden, warum. Man ja, das da so gliedern muss.
Neotraditionell ist ja dann auch entstanden, der Begriff ist ja erst entstanden, als du das schon gemacht hast.
Also
ist
und ja das fand nachträglich. Ich fand den zu der Zeit auch nicht besonders ansprechend.
Wie würdest du deinen Stil denn beschreiben, wenn du den jetzt ohne Bilder jemanden andrehen müsstest?
Genau, ich glaube, deswegen spreche ich darüber immer, weil ich es trotzdem, glaube ich, für Menschen, die den Künstler, Künstlerinnen noch nicht kennen, aber auf der Suche sind nach jemand Neuem, die sich was darunter vorstellen können. Mhm. Und willst dann nachschauen oder recherchieren oder sich damit beschäftigen und dann, ja.
Willst du den beschreiben, den Stil?
Ja, ganz kurz. Also ich bin auf jeden Fall daran orientiert, also ich finde Jugendstil total schön. Ist relativ wenig Jugendstil doch in meinen Arbeiten irgendwie zu sehen, aber ich bin auf jeden Fall davon inspiriert. Also ich versuche es einfach irgendwie zu stilisieren, also schon zu vereinfachen. Gleichzeitig aber, ja, ist irgendwie interessant. Ich glaube, ich kann es nicht beschreiben. Ich glaube, das würde ich.
Hast du, Jugendstil ist ja eher so äußerlich, da ist jetzt nicht, für mich nicht so ein offensichtlicher Inhalt. Hast du irgendwelche Besonderheiten im Inhalt deiner Tätowierung, die dich von anderen unterscheiden oder?
Nö. Also ich habe mir letztens meinen Feed angeguckt und ich finde, der ist schon ziemlich, sieht schon ein bisschen depressiv aus.
Mhm. Da kommt ein Lächeln jetzt bei dir.
Was, ja.
Ist das ein angenehmes Adjektiv für deinen Feed oder für
dich? Nö, also ich habe das einfach nur gesehen. Mhm. Es ist mir einfach nur aufgefallen, gerade so die ersten Sachen. Ich habe das Gefühl, das lockert sich jetzt so ein bisschen auf. Mhm. Aber es war schon immer sehr negativ, die Sachen, die ich zeichne. Mhm. Aber eigentlich habe ich jetzt mittlerweile nur noch Interesse daran. Also gar nicht mehr so Interesse daran, irgendwie Schmerz so zu thematisieren in der Form, so in der bildlichen Form.
Mhm. Also so ist meine Wahrnehmung gewesen, dass du das ja so psychologische Sachen mit reinbringst oder dass eine Auffälligkeit von dir ist, so eine Sachen zu thematisieren, Schmerz zu thematisieren, Trauma oder das ist der Unterschied zu allen anderen. So deswegen dachte ich jetzt so, dass das bewusst gewählt ist von dir.
Okay, ich weiß so gar nicht, ob ich...
Psychologische Inhalte. Also in Bildern habe ich das eher wahrgenommen als in Tätowierungen.
Okay. Ach so, meinst du die Sachen, die ich male? Mhm.
Kann sein. Ist ja für mich jetzt zusammenhängend. Ist ja in einem ähnlichen Stil.
Ja.
Deswegen.
Ja, ist schon immer noch sehr... Ja, schon irgendwie so eine melancholische Stimmung. Mhm. Ist schon immer noch bei, ja.
Mit der du im Reinen bist jetzt, oder?
Deine Frage impliziert ja, dass ich es mal nicht war.
Ich will es rausfinden, ich kann es jetzt noch nicht absehen, ob das okay ist für dich oder ob du sagst, wo will ich weg von?
Mm-mm. Also ich finde auch dieses Wollen irgendwie finde ich gerade schwierig. Mhm. Verstehe. Oder also überhaupt so zu versuchen, das so zu beherrschen und in irgendeine Richtung zu drängen.
Das heißt, du strebst auch dadurch jetzt nicht an, dich da dauernd zu transformieren, nicht bewusst,
ja,
gepusht.
Ja, nee.
Nicht, weil du erkennst, ich habe jetzt gesehen, mein Feed sieht ganz schön düster aus, jetzt mache ich einen Wechsel.
Nee, ich habe Bock, qualitativ hochwertigere Arbeiten zu machen. Mhm. Also ich habe Lust, einfach schon schnell tätowieren zu können und dann auch gut. Also ich glaube, das wünscht sich ja eigentlich jeder. Mhm. Ja. Also dahin würde ich mich gerne transformieren.
Findest du bist langsam?
Ich lasse mir richtig krass viel Zeit, wenn ich die Matrize raufbringe. Mhm. So richtig. Und dann kann es auch sein, dass ich alles nochmal abmache. Also das hatte ich vor ein paar Tagen erst, weil ich gemerkt habe, das hat doch den Effekt auf den Körper, den ich nicht haben wollte. Und dann haben wir alles nochmal runtergemacht. Ein paar Millimeter oder Zentimeter in eine Richtung. Es hat ganz anders gewirkt, aber es, also ich lasse mir da Zeit mit der Platzierung.
Hast du Kunden, langsam. Das auch wertschätzen? Oder
zum Glück habe ich Kunden, die das, ja, ja, total. Wirklich ganz krasse Kunden teilweise auch. Die kommen auch mit einer Idee und kriegen dann was ganz anderes, aber nehmen das trotzdem und freuen sich auch drüber. Und ich darf auch richtig dann, also die sind nicht so, ah, geh da mal nicht hin, sondern ich darf dann wirklich die ganze Arschbacke mitbenutzen und den Oberschenkel und einen richtig coolen Schwung irgendwie auf die Hüfte bringen.
Mhm. Wenn du, setzt sich das unter Druck, wenn du dann so viel Zeit brauchst?
Oh, total, ja, schon. Also manchmal, wenn ich richtig im Flow bin, dann interessiert es mich nicht und das muss gemacht werden. Aber teilweise ist es halt auch, es ist für mich anstrengend und ich weiß, es ist für den Kunden anstrengend, so lange zu stehen. Das setzt mich schon unter Druck. Also vor allen Dingen setzt es mich unter Druck, wenn ich merke, es macht den Kunden was aus. Mhm. Oder die leiden.
Gibt es Möglichkeiten da oder hast du Möglichkeiten gefunden, da eine Entspannung? Also ich meine, das, diesen Konflikt kenne ich ja. Du hast, mhm. Ich habe einen hohen Anspruch, merke aber, boah, dass die Sitzung nimmt mehr Raum ein, als eigentlich erwartet. Hast du da Möglichkeiten gefunden, eine Entspannung reinzubringen? Wie gehst du dann mit so einem Druck um, mit so einem Stress?
Also es ist eigentlich, dass ich jetzt erst sensibler dafür geworden bin. Und ich versuche dann halt nicht unnötige Dinge zu machen, so damit es einfach wirklich kürzer ist. Aber mir bleibt ja auch nichts anderes übrig irgendwie. Das dauert so lange, wie es dauert. Mhm. Und ich meine, man hat es dann halt auch lange. Und die meisten verstehen das auch. Also meine Kunden, die ich immer habe, die wissen das zu schätzen.
Argumentierst du dann? Also sagst du, ich muss das nochmal machen, weil oder also
ja, ich entschuldige mich auch manchmal und so, erkläre das sogar. Dann auch, mhm. Ja, und beziehe den Kunden auch total mit ein. Mhm. Also ich lasse den auch drauf gucken und guck mal, hier siehst du da irgendwas, überleg mal mit.
Ja, so eine Verbindung.
Ja.
Weil ich hatte jetzt noch nicht so ein richtiges Szenario, ob du dann wirklich in dich gekehrt, mhm. stundenlang Sachen machst, wo der Kunde dasteht und was genau macht sie jetzt?
Ja.
Oder wie du denn damit klarkommst? Oder ob das kommunizierst du jetzt wie bei unserer Eröffnung, dass du erstmal sagst, ich will mal kurz sagen, wie ich mich gerade fühle, erzählt ihr doch mal oder teilt mhm. ihr doch mal. Oder ob du das teilst, wie du dich fühlst, ob du dich unter Druck gesetzt fühlst.
Ja, ich meckere dann über ja? die Tätowierung, ja.
Gut, dann komm gleich.
Ja. So. Schon manchmal so. Ja.
Scheiße Abdruck.
Ja. Verfickte Kacke.
Schön, naja, ja. Die Wut ist raus, doch gut.
Ja, irgendwann reicht's dann auch.
Ja. Machst du Ladies first?
Das läuft hier noch.
Ey, wir haben
20 Minuten und du bist schon
ausnahmsweise ja eine Erwärmung gehabt, die jetzt auch nicht gerade kurz war.
20 Minuten?
Also ich bin schon komplett da.
Ciao.
Ciao. Wir können es ja auf.
Ich freue mich wirklich richtig
doll. Jetzt lassen wir aus dem Konzept, was war meine letzte Frage?
Ich finde es eigentlich, ist eine Frage. Ich hatte eine Frage an euch beide. Sozusagen, weil.
Ich habe meine vergessen, dementsprechend war sie anscheinend nicht so wichtig. Hau deine raus.
Nee, ich finde es nur krass, weil es in einem Widerspruch hier steht. Also, du hast auch schon bei unserem Vorgespräch angekündigt, dass du sehr anspruchsvoll bist.
Und perfektionistisch hat sie
gesagt. Perfektionistisch und anspruchsvoll. Und dann setzt es dich aber unter Druck. Wie geht es zusammen? Beziehungsweise kann man den Anspruch unterschrauben? Ist es eine Option?
Allein schon, wenn du Anspruch sagst, denke ich so, ja, Anspruch, ich werde doch meinem Anspruch nicht gerecht. Also ich habe ja nicht mal einen Anspruch, das denke ich gleich.
Ach krass, okay.
Also, ja.
Ich glaub,
also es triggert mich total, dass du Anspruch sagst. Mhm.
Weil du dann dich nicht erkannt fühlst, nicht richtig oder nicht?
Mm-mm. Eigentlich nur, weil ja dieses mit diesem Perfektionismus finde ich einfach schwierig, mhm. weil es nie perfekt wird und allein schon so das Perfekte anzustreben total schwer ist.
Aber du sagst über dich selber, dass du es bist, ne?
Ich habe so perfektionistische Tendenzen, dass ich auch was nicht lassen kann, bis ich das richtige Gefühl dazu habe und dass ich auch, ja. Genau. Könnte man schon als perfektionistisch einordnen.
Ich finde ja, der Anspruch ist ja noch leicht, aber dem gerecht zu werden, ist ja
eher schwierig. Ja, das habe ich aufgegeben. Auch weil ich gesehen habe, dass Perfektionismus die Dinge nicht besser macht. Also bis zu einem gewissen Grad, aber es ist wirklich nur bis zu einem gewissen Grad.
Meinst du, dass es dann steif wird oder zu künstlich wirkt oder...
Ja, manchmal habe ich, habe es auch gesehen, dass es einfach nicht, also trotzdem nicht gut ist. So selbst wenn jemand perfekt, ich will jetzt nicht, warte, kurz überlegen, wie ich das sage. Mhm. Ich habe einfach im Laufe der Zeit gemerkt, dass eine Tätowierung nicht unbedingt gut dadurch wird oder eine Zeichnung, wenn man sehr perfektionistisch ist.
Handwerklich?
Ja, genau. Oder ja, auch der Anspruch. So, das bringt einen auch irgendwie nicht weiter.
Geh ich mit.
Echt?
Naja, weil ja das eine gewisse Energie ist. Also ich meine, wenn ich mich unter Druck setze, gestresst bin, wirkt sich das auf die Sitzung aus. Die Sitzung, ich finde, das Miteinander hat eine ein bisschen unterschätzte, ist eine bisschen unterschätzte Ebene, aber für mich immer wichtiger geworden und wird auch ist für Kunden sicherlich auch wichtiger als jetzt immer so dieses Endergebnis. Und wenn du einen gestressten Tätowierer hast, der da, das ist einfach eine scheiß Stimmung.
Und ich habe auch gemerkt, dass gerade, also meine Tätowierungen sind auch irgendwie, das ist, entsteht im Zusammenspiel zu dem Kunden. Mhm. Also ich kann, also das hängt richtig krass vom Kunden ab, was rauskommt. Mhm. Also ich habe gar nicht so viel Kontrolle darüber. Da habe ich immer das Gefühl, so der Kunde kriegt die Tätowierung, die er verdient. Mhm. Ich gemerkt habe, dass meine Kontrolle da echt irgendwie an Grenzen stößt.
Achso, du meinst, weil es gibt so einen gewissen Prozentsatz, die ist vom Kunden abhängig, da kannst du
total
so
viel
sein, wie du willst quasi.
Ja, also ich habe das Gefühl, ich bin da total...
Unbekannte dann immer noch.
Total, ja, genau.
Also Jolene plus X.
Ja,
und dann weißt
genau,
du trotzdem noch
genau.
Ja.
Das ist Ergebnis von der Beziehung halt, ne? Also die Beziehung spiegelt sich da wieder in der Tätowierung. Wenn da irgendwie keine Verbindung ist, dann wird es immer Störungen geben. Und die, also das ist meine Erfahrung. Mhm. Und dann kann ich nicht mein Bestes geben. Aber das hat ja auch was ein bisschen mit mir zu tun. Wenn ich mich nicht reinbegebe, keine Verbindung aufbaue, dann kann der andere ja auch, das ist auch schwierig für den.
Aber ging das dir nicht auch schon mal so, dass du in die Verbindung gegangen, also du hast dich gut mit deinem Kunden verstanden und alles, aber die Tätowierungen sind trotzdem... hatten so einen Twist drin, den du immer drin hast, wenn du diese Person tätowierst.
Genau, wenn ich mich dann in dem Moment, ja genau, immer wenn ich dann zu viel Nähe habe und mich dann nicht abgrenzen kann. Also besonders, kann ich jetzt nicht genau auf eine Gruppe machen, aber es ist meistens, wenn ich mich triggern lasse. Also zum Beispiel, jemand beeindruckt mich und ich möchte dem gefallen und besonders gut sein, vielleicht weil es ein Kollege ist oder Kollegin ist, dann setze ich mich unter Druck und dann wird es schlecht. Und eigentlich nur in einem entspannten Verhältnis, auf Augenhöhe, wird es eine gute Tätowierung. Mhm. Das habe ich am Anfang nicht, für mich war es am Anfang eine One-Man-Show. Ich mache das und du bist die Leinwand. Und jetzt bekomme ich erst mit, dass das nicht so richtig hinhaut oder dass es einseitig ist. Mhm. Das war jetzt für mich verwunderlich, weil so ist mein Ansatz, du kriegst bei mir immer die Qualität, weil ich das eh für mich tätowiere. Mhm. Aber ich frage mich da, ab wann kommt denn der Faktor X oder Faktor Kunde rein? Schon bei der E-Mail oder erst bei der Präsenz?
Ach so. Also ich merke das schon bei der E-Mail eigentlich, in welche Richtung das geht und ob das überhaupt zustande kommt oder nicht.
Mhm. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Also da ist ja schon eine Intention vom Kunden, dann von dir, ob du es machst oder nicht.
Ja, da merkt man schon sein Gegenüber.
Also da passiert
dann
schon was miteinander.
Ja,
man könnte es ja noch weiterhin ausblenden. Man könnte ja da, also so geht es mir oft. Bei der E-Mail habe ich noch eine gewisse Distanz, da kann ich noch wesentlich mehr in meinem Ego oder mehr.
So rumschustern noch mit dir selber?
Da ist ja aber die Zeichnung noch nicht da.
Ja, ich habe auch noch nicht so viel zu verlieren, ja. Wenn dann. Oder was meinst du?
Die Zeichnung ist ja auch noch nicht da. Also die Zeichnung entsteht ja auch erst, wenn man weiß, was der andere, wenn man die Limitation von dem anderen bekommen hat. Mhm. Und auch die Richtung und die Limitation.
Wie entsteht das bei dir, wenn du jemanden neuen tätowierst? Derjenige meldet sich bei dir und hat eine Idee, weil du hast keine Vorschläge, ne, die man bei dir.
Nee. Also ich habe ab und zu mal was,
genau, aber du
wenig.
Sozusagen, weil das geht individuell.
Schon.
Für die Kunden.
Ja, schon.
Und die melden sich mit einer Mail meistens bei dir?
Genau, also am besten ist es eigentlich, erstmal geht es über E-Mail und dann, wenn sie gleich schreiben, was genau sie haben wollen und wohin und am besten gleich Fotos von der Körperstelle und Referenzen.
Mhm. Referenzen von dir selber?
Nee, einfach, was sie so gefunden haben, was sie gut finden, damit ich so ein bisschen weiß, wie der Geschmack ist.
Können auch von Kollegen sein, und weil es gibt Leute, die fühlen sich dann etwas angegriffen, wenn Referenzen von Kollegen kommen und nicht aus ihrem Portfolio.
Nö, ich habe auch manchmal einfach so Pinterest-Sachen dabei. Ich weiß gar nicht, von wem die sind. Hm. Ja.
Da bist du nicht
eitel. Ja, nee, das geht für mich auch nur so, um zu also manchmal, was die Leute halt gefunden haben, was sie schön finden, in welche Richtung das gehen soll, dann kann ich mich daran irgendwie orientieren oder sagen, ah, das klappt so nicht, ich würde es eher so machen. Aber dann haben wir einfach eine Basis, und das ist mir eigentlich egal, woher die kommt. Außer natürlich, die würde von jemandem kommen, der mit mir im Laden arbeitet, dann würde ich den natürlich rüberschicken. Ja. Oder wenn ich merke, derjenige möchte genau das haben, von dem eigentlich, ist aber zu mir gekommen, dann schicke ich den natürlich auch dahin, wo er hingehört.
Was ist, wenn derjenige da nicht keinen Termin bekommen würde und deswegen zu dir gekommen ist?
Würdest du auf was Bestimmtes
an? So eine Situation können ja vorkommen. Oder sind denn so eine Situation schon vorgekommen?
Nein.
Lass doch mal konkret werden. Wir wollten doch eigentlich jetzt. Also, man hat bei Lars auch keinen Termin bekommen. Darauf willst du gerade.
Ach, bei Björn? Meinst du, dass man bei Björn keinen.
Nein. Ich kenne das von mir, dass ich in einer Gruppe von Tätowierern und Tätowiererinnen bin, wo es schon auch mal sein kann, dass jemand zu mir kommt, weil er den Termin bei einem anderen nicht bekommen hat. Und dann kann ich sagen...
Vom gleichen Duktus sozusagen oder vom gleichen
Stil, Duktus, ja, genau. Mhm. Und dann kann ich mich entscheiden, dass ich sage, ich fühle mich nicht gesehen, weil ich bin die zweite Wahl und du hast, das war's jetzt, weil ich es rausbekommen habe. Oder denke ich mir, naja...
Julien runzelt die Stimme.
Ist schön, dass du da bist. Wir machen's.
Ich habe ja, also das wäre dann nur möglich gewesen bei Björn, mit dem habe ich ja lange zusammengearbeitet, und wir haben ja auch über die Kunden geredet, also wir hatten ja da einen regen Austausch auch, und ich habe viele Kunden auch von ihm bekommen, und er hat auch einige von mir bekommen, glaube ich. Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Habe ich was Falsches gesagt? Na, er wird es wissen.
Kann er runterschreiben.
Ja. Aber,
kommen wir gleich zu Björn Liebner.
Genau.
Er heißt Björn Liebner bei Instagram?
Ja, genau.
Liebner. Ohne Punkt, ohne Strich, oder?
Ja, ich glaube, ja.
Genau. Bei dem hast du die Ausbildung gemacht?
Ich war sein Lehrling, ja.
Ja. Hast du Bock, über die Lehrjahre zu reden, wie dir das beigebracht wurde, oder willst du das überspringen?
Wenn du eine konkrete Frage für mich hast.
War das, wie nennt man das, eine autoritäre Ausbildung? Also es wurde dir gesagt, wie es läuft, und du hast das erstmal widerstandslos so gemacht, oder?
So wie es in der Ausbildung sich
gemacht hat. Genau, klassische Ausbildung, es ist ein Gefälle, der Meister weiß Bescheid, der Lehrling weiß nichts. Oder modernere Variante, der Lehrling kann den Meister auch reflektieren durch Fragen, und Meisterin, Lehrlingin. Wie lief das ab?
Also ich durfte ihm natürlich Fragen stellen.
Wow.
Und habe auch Antworten bekommen. Ja, ich musste das erstmal, also gerade wo du so widerstandslos das zu akzeptieren und einfach zu machen, was der andere sagt, damit hatte ich meine Probleme, aber es hat mir selber sehr im Weg gestanden, weil ich ich habe versucht, das umzusetzen, habe aber halt das nicht ganz gemacht, also ganz so banale Sachen, dass ich am Anfang das C-Wort zum Abwischen in irgendeiner immer weggelegt habe oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und ich mir selber damit im Weg stand. Also ich musste erst mal lernen, mich unterzuordnen, wirklich zu arbeiten und Dinge einfach zu tun, ohne die ganze Zeit alles in Frage zu stellen.
Um nicht dauernd so eine Autonomie.
Genau, 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 total.
Weil es eine Sinnhaftigkeit auch meistens gibt.
Genau.
So. Ja, das war
und es war... Also ich musste gar nicht, ich habe auch den Shop geputzt, aber das war jetzt nicht so eine klassische Ausbildung, würde ich sagen, wo ich ewig nicht selber arbeiten durfte. Also, ja.
Konntest du schon zeichnen?
Ja, aber ich habe viel zu skizzenhaft gezeichnet. Also es war noch nicht für eine Tätowierung machbar. Also es war, ja.
Aber schon Jugendstil orientiert oder komplett aus einer anderen Ecke?
Also das war ja so... Nee, Jugendstil ist erst auch so mit Björn. Also der hat mich ja echt wirklich, hat mir so eine ganze Welt eröffnet und mir auch die ganzen Künstler gezeigt, an denen er sich orientiert, und hat mir Mucha gezeigt. Das kannte ich vorher nicht. Also ich war da gar nicht so drin.
Und.
Guck mal, ich habe abgegeben.
Ja, deswegen ist das Tempo ein wenig anders. Aber du kannst ja sagen, ob du die Frage antworten willst. Mhm. Du warst in einer Beziehung mit ihm damals? Mhm. Oder hat sich das auf die Beziehung ausgewirkt oder konntet ihr das trennen?
Ich glaube, die Frage kann ich gar nicht beantworten. Also, ich glaube, das kann man gar nicht. Also, wie soll man das trennen, frage ich mich da. Also,
Ach so, es hat sich auf jeden Fall vermischt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja zusammen gearbeitet. Wir haben wir haben zusammen gezeichnet. Wir haben halt voll viel miteinander geteilt. Auch das Tätowieren halt. Mhm. Ja.
Du bist jetzt in einem Laden, der heißt Apokalypse Tattoo in Friedrichshain.
Ja, und gleichzeitig halt in Tübingen in Fraternity Tattoo. Mhm.
Wie nochmal?
Ja, ich habe so ein bisschen verschluckt, weil ich immer das Gefühl habe, es falsch auszusprechen. Fraternity-Tattoo, also Bruderschaftstattoo, glaube ich. Ich habe das Wort vorher auch noch nie gehört.
Schreiben wir rein, oder?
Ich habe auch deswegen nicht gesagt.
Ja, super.
Ja.
Namensgebung, perfekt.
So, ja.
Naja, ich würde es schon.
Packst du das da rein in diese Shownotes?
Das sieht man auch, wenn man auf ihr Profil geht. Mhm. Dann sieht man einmal den Berliner Standort und den Tübingen.
Perfekt. Mhm. Also nur Mykenes Tochter.
Tochter Mykene.
Tochter Mykene, mhm, ohne Punkt.
Ja, aber mit Unterstrich dazwischen.
Okay, perfekt.
Da kann man sich.
Oder mit Punkt? Egal. Also egal.
Man findet genau das, wenn man sucht.
Ja.
Super.
Wir müssen es nicht überkomplizieren. Warum arbeitest du teilweise in Tübingen und teilweise hier?
Weil Berlin mir richtig auf den Sack geht. Also ich will schon echt lange weg. Und
ach so, es ist ein sanfter Ausstieg aus der Stadt?
Das sind die noch andere Variablen, die das halt bedingen, dass ich noch hier bin. Mhm. Also es ist ein sanfter Ausstieg aus der Stadt, auch wenn er sich nicht unbedingt sanft anfühlt, wenn man hier ist, aber ja.
Bist du hier geboren? Nee.
Ja.
Ja?
Ja, im Wedding.
Mhm.
Ah.
Jetzt, wie alt bist du jetzt?
30.
Ja.
Der Ausstieg. Du kannst dir vorstellen, hier nicht mehr zu leben?
Oh mein Gott, ja.
Oh Gott.
Wirklich, wirklich. Ich war nur 4 Tage in Tübingen. Und dann dachte ich so, mein Leben ist kurz, ich darf nicht mehr, ich gehe nicht mehr zurück. Dann war ich eine Woche in Berlin, habe eine Woche lang nur geheult, bin dann einfach wieder in den Zug gestiegen und dahin gefahren, ohne zu wissen, ob ich da schlafen kann. Und dann war ich da und habe gedacht, ich hole mir hier eine Wohnung. Ich muss hier unbedingt hin, ich will nicht mehr zurück.
Was ist in Tübingen?
Ich will das gar nicht so erzählen, weil das so mein Paradies ist und ich dann die Angst habe, dass sie alle kommen.
Ja. Wenn man da einmal einen Wasserfall irgendwie.
Ja, genau, hat, genau.
Poste den nicht.
Ja, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, aber jetzt haben wir es schon gesagt. Ja, wo es ist.
Ich weiß doch keiner, wo das ist.
Ja.
Was ist da anders als
du? Oh, also du kannst atmen. Wenn du einatmest, dann hörst du also keinen Zigarettenrauch, die Vögel zwitschern. Du kannst Berge sehen, eine ganz schöne Altstadt, die Leute sind nicht gestresst, voll viel Natur, überall sind Katzen, Berge, Menschen, die nett sind. Ja, ich bin da auch in so einem, in einer Gruppe gelandet, also mein Kumpel von mir hat mich gleich mit Freunden von sich in Verbindung gebracht und da ist auch so ein Wohnprojekt und ich finde es total angenehm, 18 Leute zusammen in so einer großen Villa mit krassem Garten. Ich habe vorher schon mich gefragt, also ich hatte vorher schon das Gefühl, das Leben, das wir hier führen, macht keinen Sinn. Mhm. Also alle in so einen Hühnerboxen, Legebatterien dicht an dicht, genau. Dann immer diese kleinen Zellen aus Weiblein, Männlein, Kindlein und dann jeder hat so seine eigene Bohrmaschine und jeder hat so sein eigenes Ding. Ja, nee, das...
Du weißt, dass das nicht dein Konstrukt ist?
Es fühlt sich für mich nicht so an, also... Ich habe oft das Gefühl, dass mein Körper alt ist. Also, dass ich wirklich eher in eine andere Zeit gehöre, ich merke, dass dieses Neue, dass das eigentlich neu ist. Diese Ausmaße, die es angenommen hat, dass wir so aufeinander gestapelt sind. Und allein schon beim Einkaufen merke ich, allein schon Einkaufen stresst mich. Ich glaube, ich gehe morgens lieber einfach raus und pflück mir mein Essen. Ja.
Welchem Zeitalter würdest du dich zugehörig fühlen?
Das kann ich nicht Also ich bin froh, jetzt zu leben, so einfach aufgrund des technischen Fortschritts. So diese medizinischen Errungenschaften, super, bin ich dankbar für. Und es gibt auch kein Zurück mehr. Aber ich würde trotzdem gerne, also ein bisschen ursprünglicher leben. Ich könnte mir auch vorstellen, das sage ich jetzt nicht. Ich stehe auf Fischen, glaube ich, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Oder so, also jagen. Ich denke da immer mal wieder drüber nach, aber ob ich es jetzt wirklich durchziehen könnte, ist eine andere Sache. Aber ich habe schon eher Bock, mehr draußen zu sein und so. Ja.
Ich hatte irgendwann mal gesehen, dass du so Tierbefreiungsmotive machst oder ich auf einer Kundin auch. Lebst du vegan und überlegst jetzt zu fischen und zu jagen aufgrund des archaischen Gefühls? Mhm. Oder möchtest du diese Frage einfach nicht beantworten, die ich gerade deinem Gesicht lese?
Wir haben übrigens, nur damit sich keiner wundert, wir haben mit Jolene vereinbart, dass wir hier uns da ganz authentisch zeigen. Und wenn wir eine Frage haben, haben wir eine Frage. So.
Die auch nicht beantwortet werden muss.
Richtig. Nee, ich lebe nicht vegan. Mhm.
Hast du mal vegan gelebt?
Ich habe es mal gemacht, aber ich glaube nicht ganz so lange. Und ich habe auch Respekt davor, wenn Leute das tun. Aber ich habe rausgefunden, dass es für mich nichts ist und ich bin auch wirklich teilweise radikal in die andere Richtung gegangen. Mhm. Also
Paleo, rohes Fleisch.
Ja, so Carnivore-Diät habe ich ausprobiert. Ich bin da sehr, also ich habe wirklich ein paar Diäten ausprobiert. Mhm. Weil Essen einen krassen Effekt auf meinen Körper hat. Mhm. Also ketogene Diät habe ich ausprobiert.
Keto,
also,
Franzi, gut.
Ja, fand ich ziemlich cool.
Bist du dabei noch?
Kann kurz jemand nochmal sagen, was das ist?
Also.
Geht los.
Ohne, dass wir einen Ernährungspodcast ausmachen.
Ja, es gibt, dein Körper kann Energie gewinnen von zwei Stoffwechselkreislaufen. Einmal Läufen. Der Zitratzyklus, der entsteht ATP durch Zucker. Mhm. Und dann gibt es noch einen anderen Kreislauf, die Ketose, die findet in der Leber statt und da werden Ketonkörper gebildet, die das Gehirn auch als Energielieferanten benutzen können. Mhm. Und man kommt in diesen Zustand der Ketose, indem man ein bestimmtes Protokoll, also 80% Fett, ich glaube 25% Protein und 5% Kohlenhydrate zu sich nimmt. Mhm. 5% Kohlenhydrate kann man sich vorstellen, ist vielleicht einfach so eine Handvoll Beeren und ein bisschen Blattgemüse. Und sonst halt echt nur Fett und Protein. Da
Zucker ist ja das Problem, ne? Also das Weglassen von Zucker ist ja die Herausforderung beim modernen Menschen, oder?
Total. Also ja. Unsere
Getreide ist dann auch nicht viel?
Gar nicht. Also Beeren, wirklich. Ja. Das ist es schon.
Das macht es, glaube ich, deutlich. Zucker weglassen.
Genau, und, also allein schon in Milchprodukten ist total viel Zucker drin. Geht auch nicht. Meines Erachtens geht nur wirklich ein kleiner Anteil an Milchprodukten, wenn dann eher Ziegenkäse.
Mhm. Warum hast du so viel ausprobiert? Ist das so ein wissenschaftliches Interesse, oder?
Das ist so ein Interesse, was mein Überleben eigentlich betrifft, weil ich schon immer, also ich bin eigentlich so relativ krank auf die Welt gekommen. Mhm. Und mit Neurodermitis, Asthma, so die Sachen. Und genau, das ist ja auch wirklich mit der Darmgesundheit hängt das zusammen. Also es hat ja voll viel mit Ernährung zu tun. Und zum Beispiel, ich hatte so mein ganzes Leben lang immer Nasenbluten. Mhm. Und viele so kleine Symptome, wo du nie denken würdest, irgendwie es hat mit Ernährung zu tun. Und irgendwann habe ich rausgefunden, dass viele Symptome weg sind, wenn ich bestimmte Sachen nicht esse. Und es hat einfach einen krassen Effekt auf meine Energie, auf mein Energielevel und auf meine Psyche auch. Übel krass. Also ich bin auch gegen Weizen allergisch und wenn ich das esse, kannst du mich vergessen. Ich bin wirklich in so einer schlechten Phase.
Ich kann man da vergessen?
Also ich bin, hab keine Energie, bin mies drauf. Mhm. Also ich fühle mich wirklich nicht gut. Mhm. Also sobald ich irgendwie einen aufgeblähten Bauch oder so da Schmerzen habe, dann das schlägt sich gleich auf meine Befindlichkeit.
Wann hast du damit angefangen?
So krass mich mit Ernährung auseinanderzusetzen.
Ernährungsumstellung, Diäten?
Oder
wann ist dann Bewusstsein gekommen, dass deine Symptome was mit deiner Ernährung zu tun haben können?
Also so mit 13.
13 schon?
Ja.
Und von deinen Eltern bist du klassisch ernährt worden?
Ja, Brötchen zum Frühstück.
Genau.
Ich wollte sowieso fragen, darf ich so einen Sprung machen? Weil wegen den Legebatterien hast du nicht gesagt, wegen den Kästen, in manchen Konstrukten.
Ist schon ähnlich einer Legebatterie.
Ist schon ähnlich einer Legebatterie.
Besonders in Berlin.
Bist du aber so aufgewachsen?
Hier, ja. Ja, also ich bin an der Hauptstraße aufgewachsen.
Verteilung in Wohnung, mit Eltern, zur Schule gehend.
So. Ja, also nicht klassische Rollenverteilung, nicht unbedingt, also klar, meine Mutter ist eine Frau. Und mein Vater ist ein Mann.
Haben die eine klassische Verteilung, wie zum Beispiel Vater ist der Ernährer, Mutter ist Hausfrau oder?
Meine Mutter ist schon wild, ja.
Aber du bist hier in der Wohnung in Berlin aufgewachsen?
Ja, ja, ja.
Früchten sammeln?
Nein, gar nicht, gar nicht.
Und Platte?
Nee, Altbau schon. Aber das ist wirklich, also ich denke oft jetzt daran, wenn ich aus meinem Fenster gucke und die Vögel und Eichhörnchen beobachte. Und
in Tübingen?
Ja. Und den Fluss sehe, bin ich, denke ich mal so, boah, krass. Du bist einfach als Kind, hättest du schon rausgemusst.
Krass, das so zu fühlen, dass man woanders hingehört.
Ja, das hatte ich eh immer.
Ja?
Ja.
Auch als Kind schon?
Ja.
In der Schule?
Ja, klar. Natürlich.
Ich weiß, ob es Kinder gibt, die sich wohlfühlen in der Schule und sagen, Mensch, das waren die besten 13 Jahre oder 10 Jahre.
Nee, das glaube ich jetzt nicht, aber nicht in der Schule, aber in der Stadt zum Beispiel. Also, es war bei mir.
Nee, ich habe jetzt schon überlegt, weil das ist jetzt so eine klare Antwort, dass man sich in der Schule nicht wohlfühlt. Okay. Aber es könnte ja auch sein, dass
hier
jemand sagt.
Hier ist ja auch eine bestimmte Menschengruppe angesiedelt, wenn wir hier den Podcast machen.
Da hast du recht.
Deswegen muss die Antwort wahrscheinlich immer diese sein.
Ja, aber das ist halt auch genau, also ich habe Berlin auch eine Zeit lang echt genossen.
Ja.
Aber da war ich halt echt noch, also für einen bestimmten Zeitraum.
12.
Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wäre ich jetzt auf dem Dorf aufgewachsen, hätte ich genauso abgekotzt wegen anderen Sachen.
Ja.
Also ich will jetzt nicht das Dorf
glorifizieren.
Genau.
Ja. Ich glaube, die Stadtflucht ist auch nochmal eine andere Perspektive, als von vornherein in einem perspektivlosen Ort zum Beispiel zu leben.
Ja.
Zumal du es ja auch nicht anstrebst. Du hast gesagt, das ist eine Gemeinschaft von Leuten, die zusammenwohnen. Das ist ja jetzt keine klassische Dorfstruktur.
Nein, ja, genau, also, genau. Hast du da nicht. Durchschnittsalter 37, Studentenstadt.
Möchtest du aber weiterhin als Tätowiererin arbeiten?
Ja.
Ja. Wie arbeitest du zurzeit? In dem Studio sind noch andere TätowiererInnen.
Ja.
Die das gleiche machen wie du? Vom Stil? Oder ist das?
Nee, die machen schon eher so Gruselzeug. Also im Apokalypse-Tattoo. Ja, genau, die machen halt schon so Black and Grey.
Benjamin Moss ist der bekannteste.
Genau. Dann noch
ist, ist das dein Studio? Oder ist
genau. Boah, die haben richtig viel Arbeit in das Studio gesteckt. Ist wirklich richtig schön
zu sehen. Wie so eine Kathedrale oder so düster?
Das ist ziemlich düster. Ja. Die Wände sind dunkel. Ja. Aber sehr, also überall, wo man hinschaut, hat man was zu sehen.
Bist du seit Anfang an? Nee.
Nee, ich habe erst mit Björn und Iban zusammengearbeitet.
Den Laden gibt es aber auch noch nicht so lange, aber die sind schon ein ganz paar Jahre da, bevor du rein bist, oder weißt du,
wie? Ja, weiß ich nicht.
Aber das war deine nächste Station sozusagen und seitdem bist du dort?
Also vom erst Red Chapel, dann genau, ins Apokalypse.
Tattoo. Wie bist du denn da hingekommen?
Benjamin hat mal bei uns gearbeitet, als der seinen Laden fertig gemacht hat und da sind wir in Kontakt gekommen. Also ich habe ihn kennengelernt und dann, genau, als ich beim Red Chapel raus bin, habe ich einen Platz gesucht, wo ich meine Griffstücke putzen kann und dann hat sich das doch so ergeben, dass wir dann zusammengearbeitet haben.
Hat doch viele letztens erzählt, dass Iban...
Ich habe gerade über die Geschichte gerade so bekannt vor.
Dass Iban so ins Für immer eingestiegen ist, indem er da die Griffstücke geputzt hat und nebenbei gezeichnet hat.
Okay, nee, ich wollte nur meine da putzen, aber ja.
Also, schließt sich eventuell der Kreis. Ja, okay. Bist du im... Musst die Frage nicht beantworten, im Frieden von Red Chapel gegangen?
Ja, schon. Also,
ist ja auch direkte Nachbarschaft, wenn man jetzt so richtig old-fashioned wäre.
Also natürlich nicht komplett im Frieden. Das war schon ein bisschen turbulent, aber ich hege, also ich kann mit Freude auf die Zeit zurückblicken.
Andere Beteiligte auch? Oh, das.
Denke ich mal.
Ich war die ganze Zeit überlegt, wie ich das formuliere, die Frage.
Provokant.
Habe ich jetzt auch überlegt, jetzt muss ich schon ein Go gegeben hat, kann man doch mal. Nee. Ich habe das Gefühl, es gab einen Moment, in deinem Leben, wo sich was gedreht hat.
Mhm. Ja.
Ist das so?
Ja, ja, klar.
Und es ist mir so ein Gefühl, dass mhm. es so einen Turn genommen ja. hat und jetzt bist du so, wie du bist.
Ja.
Oder auf einem Weg, ja. so zu sein, wie du sein möchtest. Willst du davon erzählen? Weil alles, was du tust, jetzt im Gegensatz, auch wir haben ja einen guten Vergleich, also du wirkst sehr bewusst und irgendwie vorsichtig, aber trotzdem dann deiner selbst doch sehr bewusst. Trotzdem so sicherheitseinholend, aber eigentlich wirkst du sehr sicher. Und da ist so voll viel drin, wo ich so denke, was ist da los? Okay. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Irgendeinen Weg hast, eine Kreuzung hast du genommen oder eine Gabelung.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich habe Therapie gemacht. Mhm. Und zwar Psychoanalyse. Mhm. Also ich sage das jetzt auch, weil ich schon finde, dass das noch so negativ konnotiert ist. Aber das ist einer der coolsten Sachen waren, die ich bis jetzt gemacht habe. Es mhm. hat mir echt voll viel gegeben und deswegen teile ich das hier auch. Weil ich eigentlich, also Leute sollen das ruhig machen.
Ja.
Also gerade Psychoanalyse.
Bist du da rangekommen? Oder wie war der Weg da? Was war die Krise, der Auslöser?
Boah, das sind ja total viele Faktoren eigentlich. Also der Auslöser.
Ich meine jetzt speziell so, wann kam der Punkt, dass jetzt mache ich einen Termin?
Ach ja. So, ja, na.
Das sammelt sich ja immer, ja. Aber an welchem Punkt hast du gesagt, okay, jetzt, oder das finde ich immer den spannenden Moment.
Das kann ich gar nicht beantworten. Mhm. Ja, also ich habe mal eine Verhaltenstherapie gemacht, aber die hat mir nicht geholfen. Also ich kann relativ gut über mich nachdenken und reflektieren und das hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht, weil ich die Einstellung zu mir nicht verändert habe. Also ich konnte vielleicht noch besser analysieren, aber wenn du den Standpunkt und den Blickwinkel auf dich nicht änderst und immer also noch in dir steckst, dann, also bei mir, das hat mir einfach nicht geholfen. Und dann habe ich danach, als ich das gemerkt habe, boah, eigentlich geht's mir nicht gut damit, habe ich einfach nochmal Psychoanalyse angefangen. Also ich bin dann zu so einer Institution gegangen, mit denen hat man so Vorgespräche, wie heißt das, BIPP. Und die haben mir dann einfach so Vorschläge gegeben, was ich machen kann. Also haben gesagt, ich soll eine Psychoanalyse machen. Und
wie kommt man zu diesem BIPP?
Der Berliner Institut für Psychotherapie oder so.
Es gibt verschiedene Institute und ja. da macht man Gespräche und dann klassifizieren die dich in eine.
Ah, okay, wie eine Vermittlung. Geeignete,
genau. Also es kann auch sein, dass man gar nicht unbedingt eine Psychoanalyse bekommt.
Ja, genau. Kann sein, dass dir einfach eine Verhaltenstherapie aufgeklatscht wird.
Das andere, das dazwischen, psychisch fundierte.
Keine Ahnung. Da gibt es viel.
Genau. Kannst du kurz sagen, Psychoanalyse ist dreimal die Woche?
Dreimal die Woche, 3 Jahre. Genau. Also das hat wirklich einen, das glaube ich, kann wirklich einen Effekt haben. Ne? Also wenn,
dreimal die Woche?
Ja, das ist wie ein neuer Job daneben.
Oh, ist doch krass.
Ja.
Intensiv.
Ja, voll. Voll. Und dann
mit derselben Person?
Mit derselben Person.
Und zwar liegend. Und die Person sitzt hinter einem. Also es ist wirklich das ist auch der Unterschied. Genau.
Ja.
Du musst manchmal gegenüber sitzen.
Genau, also du kriegst nicht mit, wie der andere reagiert. Du bist komplett auf dich geworfen. Man guckt sich eigentlich mit dem Therapeuten sein Leben an. Man guckt also auf die Wand oder in den Raum und der Therapeut kann das halt auch machen. So, aber man guckt irgendwie aufs Leben. Und der Patient guckt halt nicht, okay, wie reagiert er jetzt? Mhm. Wie kann ich mich anpassen an die Reaktion? Also man ist voll auf sich geworfen.
Und er spricht nicht, ne?
Das
so
ist
viel, der Psychologe.
Ich glaube, da gibt es Variabilität, okay. Die den Therapeuten, also das ist so eine abhängig Sache. Ja. Mhm. Ja.
Hast du die Arte-Serie in Therapie gesehen?
Nee.
Weil da war so ein ähnliches Setup. Aber ich glaube, na gut, das
war das war ein Stephen Fundierte.
Okay.
Ja.
Ja. Genau, das habe ich 3 Jahre lang gemacht. Genau, und das ist richtig interessant gewesen, was da so mit mir passiert ist. Allein schon, ich kann es gar nicht so genau fassen, weil teilweise hatte ich auch das Gefühl, es passiert gar nichts. Mhm. Aber da gibt es ja viele unterschiedliche Techniken, die ich auch noch nicht verstanden habe. Aber zum Beispiel das freie Assoziieren fand ich ziemlich interessant, wo diese ganzen Bilder, die man im Kopf hat, also die kommen ja manchmal einfach nur so, bei mir ist es so, die kommen einfach nur so kurz. Und darauf zu achten und das wahrzunehmen und das auch ernst zu nehmen, Das hat mir, das fand ich ziemlich interessant.
Also nicht nur dort in dem Gespräch, sondern allgemein im Alltag.
Das hat einen richtig krassen Effekt auf den Alltag, weil man weiß ja, man sieht denjenigen, also man ist ja wieder in diesem Therapiesetting in ein paar Tagen. Und man spricht über was und dann fällt einem das auf und dann fängt man schon an, die Unterhaltung mit dem Therapeuten zu haben, oder man beschäftigt sich halt wirklich mit dem Thema und dann sieht man, wie sich das auch entwickelt in den nächsten Tagen, was noch passiert. Ja, also man muss sich wirklich auseinandersetzen damit und darf das dann halt auch immer wieder ansprechen. Und das, was ich auch so schön daran fand, dass es so Kleinigkeiten sind, die normalerweise einfach keinen interessieren. So ganz Sachen, wo man nie denken würde, dass sie eine Bedeutung haben. Aber dass das halt dann auch wirklich Gegenstand werden kann in dieser Gesprächstherapie und ernst genommen wird.
Hast du ein Beispiel?
Also es könnte zum Beispiel eine kleine Fantasie sein, die man hat auf dem Weg zum Therapeuten. Genau, also es,
die man dann nicht wegtut, weil es sondern sofort thematisiert, auch wenn es jetzt erstmal kein großes Drama
ist. Ja, man ist halt einfach, genau, man ist frei, Sachen zu thematisieren, und das muss jetzt nicht dein persönlicher Untergang sein, den man da thematisiert, sondern das können auch Kleinigkeiten sein. Und
was ist das Ziel, da Kontakt mit dem Unbewussten, Unterbewussten aufzunehmen, oder wie nennen die das in der Jargon? Oder?
Ja, da ist auf jeden Fall, also es geht, glaube ich, daran, dass da gibt es so einen super Satz, den habe ich leider nicht mitgebracht, der fasst richtig gut zusammen, was das Ziel ist. Und es geht irgendwie, glaube ich, schon darum, die Strömungen vom S, also schon das Unterbewusste, Unterdrückte, in das Ich zu integrieren, dass es halt da seine Arbeit machen kann, aber in der realen Welt und nicht unterdrückt wird.
Also diese animalischen Instinkte, ist das S? Wie würdest du das S definieren? Oder wie wird das da definiert?
Ja, ich glaube, aber nicht nur animalisch, sondern...
Ich hätte es jetzt so...
Ich glaube, alles...
Was so ein bisschen verpönt ist. Oder
das auch, ja.
Sexualität,
ja.
Aggression.
Ja, genau, klar. Also das ist auch Thema.
Nur so jetzt für den jetzt...
ja.
Das ist, Über-Ich ist die entscheidende Instanz zwischen Ich und Es, oder?
Ja, und ich glaube, das ging auch darum, dass das, also das ist mir aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Theorie ist, aber bei mir habe ich gemerkt, dass dieses Über-Ich, was halt auch voll kritisch ist und oder war, dass es so ein bisschen, dass sich das verändert hat und dass ich anders mit mir selber in Dialog treten konnte. Also diese Position, die der Therapeut eigentlich eingenommen hat, oder diesen ganzen Raum, der hat sich irgendwie in meinen Kopf transformiert. Also erstmal der Therapeut, dem ich Fragen stellen kann und der die Frage eigentlich auf mich einfach nur zurückwirft.
Ja.
So, und dann gucke ich in mich, welche Bilder hochkommen oder was da überhaupt, also was ich fühle oder was ich denke, was wahr ist, was aufpoppt. Genau, also, warte, ich wollte irgendwas sagen. Ja, und ich habe halt, also allein schon diese Art von Gesprächsführung konnte ich irgendwie in mir integrieren. Und dann auch noch so ein Raum, der geschaffen wird, wo einfach dieses Gut und Böse aufgehoben wird. Mhm. Wo einfach mal in der Schule lernt man ja, oh, sag so schnell wie möglich die richtige Sache. Es gibt nur eine richtige Sache. Mhm. Und das fand ich total angenehm, einfach dieses Gut und Böse mal hinter mir zu lassen und wirklich auch mit Dingen in Kontakt zu kommen, die ich nicht sein möchte, und mit Fantasien, die ich nicht cool finde. Und das einfach zu merken und nicht gleich irgendwie, also wirklich erstmal wahrzunehmen.
Ja, so eine Wertfreiheit, ne?
Genau.
Erstmal alles rauszuholen und dann nicht in die Wertung zu gehen, was ja sofort eigentlich wieder ein sich Verschließen erzeugt.
Ja.
Ja, also ich hatte es immer so kritisch oder so, aber wenn ich jetzt denke, dreimal die Woche, drei Jahre, dann, mir fehlt zwar die Beziehung, aber die wird ja anscheinend bewusst vermieden zwischen...
Also
die direkte Beziehung zwischen Therapeut und, oder sagen wir mal, wie war es in deinem Fall?
Wir haben auch die Beziehung als, wir haben auch die Beziehung an sich thematisiert schon, oder allein schon, also welche, was, der spiegelt schon was zurück. Also genau das, dieser Prozess, dieser innerliche Prozess, der er oder sie mit dem Input hat, wird auch wiedergegeben. Also der reagiert schon, der ist jetzt nicht, also ich glaube, das hängt halt nochmal krass von dem Therapeuten ab, aber meiner hat auf mich reagiert.
Genau, das ist ja eigentlich viel wichtiger, was, ja, was bei voll. Dir passiert ist und nicht was allgemein.
Ja. Ich kenne es häufiger, auch bei einer tiefen Analyse. Also
Psychoanalyse?
Was,
Psychoanalyse.
Dass das thematisiert wird, dass weil man so eng und so lange zusammen dann auch ist, kommt das automatisch, dass, also ich habe es bis jetzt von vielen erzählt bekommen, dass die dann, irgendwann kommt man in so einen Moment, wo auch diese Beziehung thematisiert wird zwischeneinander. Mhm. Ich bin da freut drauf, freue mich überhaupt nicht mehr auf sie. Ich
das, schreit, ja, genau, sowas ist wirklich. Genau, sowas kann alles, genau, sowas ist total, glaube ich, wichtig und hat auch, spielt eine wichtige Rolle in der Therapie, sodass sowas zum Thema werden kann. Ja. Dass man sich traut, überhaupt miteinander zu reden und ja, sich auszudrücken.
Ich hatte ja voll erstmal so Vorurteile aufgeräumt, weil dachte du auch so, naja, dann ist mit Siezen, dann hast du keine Beziehung zu demjenigen, ja. Und irgendwie dient der nur als Spiegel oder Reflexion, ja. Ist mir irgendwie zu wenig, aber bei dreimal die Woche, 3 Jahre, kann man jetzt nicht von zu wenig reden.
Ja.
Ist kassenärztlich,
ja.
Dann ist es ja. Auch angenehm, ansonsten wäre es ja.
Ja, voll krass, voll krass.
Ja, das meine ich, ne?
Ja, man sollte keinen Termin verpassen,
aber, ja. Es ist natürlich ein Setting und es ist ein starres Konstrukt an sich, diese Therapieform, aber es ist auch 3x die Woche, 3 Jahre lang.
Ja, glaube ich auch. Ich finde das mit dem Siezen zum Beispiel auch gut, einfach um noch irgendwo ein bisschen Distanz zu haben. Also ich finde diese Regeln schon wichtig.
Genau, ne? Also es ist ja, wenn es dir aufgedrückt wird, dann, man kann es ja auch als Eigenschutz nehmen oder muss ja nicht grundsätzlich schlecht sein. Für mich jetzt nur.
Bist du jetzt austherapiert?
Nein. Also normalerweise geht die Psychoanalyse 6 Jahre. Mhm. Ich habe ja nur 3 Jahre. Ich würde schon gerne nochmal, also ich vermisse das schon, diesen Austausch zu haben, auf jeden Fall.
Hast du einen Ersatz gefunden? Oder konntest du das irgendwie das integrieren?
Ich weiß jetzt nicht. Hä?
Das Studium.
Nee, leider nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Bestimmt habe ich irgendwelche Techniken zum Kompensieren, aber wer weiß. Nee, einen Ersatz kann man da nicht, glaube ich, für finden, außer man geht in eine Therapie, also eine Analyse.
Wenn du andere Therapieformen danach ausprobiert hast oder sowas?
Also ich wohne ja jetzt in einer WG und das ist meine Gruppentherapie, aber die ist ungeleitet. Oh. Nein, einfach nur eine WG, also dass ich in einer WG wohne, allein schon mit Leuten, das ja.
Ja, ja, genau. Schon. Ich meine, du meinst, hier in Berlin wohnst du in einer WG?
Auch in Tübingen.
Ach so.
Noch.
Und die WG weiß, dass alle eigentlich in der Gruppentherapie oder du?
Nein, das ist geheim. Die wissen nicht, dass sie da mitspielen. Ja.
Schöner Ansatz.
Das stimmt.
Sag mal,
warte.
Ja.
Also du hast mich ja gefragt, dass es einen Change gab. So, und genau, das war, ich habe Therapie gemacht und dann habe ich auch noch angefangen, Psychologie zu studieren.
Ja.
Genau, und das hat natürlich schon total viel verändert.
Ja.
So.
Wie lange ist denn das her, dass die letzte sozusagen Sitzung vorbei ist nach dieser 3-jährigen Therapie?
Das war 2019, Anfang 2019, glaube ich.
Hat sich in deinen Tätowierungen was verändert seitdem? Oder in deiner Arbeitsweise? Also hat das nochmal irgendwie, also es hat ja so viel Impact auf das Leben.
Ja.
Hat das auch viel Einfluss auf die Arbeit? Mit dem man nicht rechnet, weil das ist ja manchmal sowas, was man vorher nicht weiß. Ne, man macht es oder man begibt sich dann auf so eine Reise, aber es kann ja auch dazu führen, dass man das nicht mehr arbeiten möchte, nicht mehr zeichnen kann, nicht mehr will.
Ja, also ich hatte auch noch einen Bandscheibenvorfall, der mir natürlich das Zeichnen an sich ein bisschen erschwert. Ich habe keinen Bock mehr, so lange im Stuhl zu sitzen. Mhm. Also ich sitze einfach nicht mehr so gerne. Das hat bestimmt einen Effekt. Also ich tue es noch, aber weniger. Und ich glaube weniger, dass es einen Einfluss auf meine Zeichnungen hat, aber mehr halt auf die Interaktion mit den Kunden.
Im Positiven oder im Negativen? Oder nee, wir wollen es gar nicht bewerten. Oder wie, inwiefern?
Also durch das Studium finde ich das angenehm. Ich bin mehr Tätowiererin geworden. Mhm. Also wenn ich dann meine Arbeit mache, dann davor war das irgendwie so eine, also ich unterhalte mich natürlich mit den Leuten, aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen professioneller zu sein, was so die Psychologie angeht. Nicht, dass ich die rauslasse aus dem Kontakt, So, man stellt ja immer mal Fragen und kriegt Antworten, die sehr persönlich sind. Ja.
Professioneller. Abgegrenzter vielleicht davon auch.
Ja, also zum Beispiel durch das Studium habe ich halt auch echt gemerkt, so, also das war echt einfach auch, oder generell auch durchs Leben, wie verrückt einfach alle sind. Und dann habe ich halt auch nochmal das ganze Spektrum irgendwie, wenn auch nur manchmal leicht gesehen.
Ja.
Also, ja, davor war das halt so, ich war zwar Tätowiererin, aber ich habe gemerkt, so, ich habe auch voll Bock, mit den Leuten zu reden und eigentlich möchte ich die öfter sehen, damit wir weiterreden können und dass es denen wirklich besser geht, anstatt dass ich denen jetzt eine Tätowierung mache. Also ich habe gemerkt, so, ich befinde mich so ein bisschen zwischen den Welten und habe mich auch so gefühlt wie, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich richtig? Ich bin keine Therapeutin, weil ich die Ausbildung nicht habe und keinen Plan habe.
Ja.
Und Tätowiererin bin ich schon, aber ich höre halt auf zu tätowieren, weil ich mit den Leuten reden will, also beim Reden, also ja. Beim Tätowieren.
Ja. Mhm.
Genau, und ja.
Trennst du das jetzt einfach deutlicher und sagst, jetzt fange ich an zu tätowieren und jetzt tätowiere ich auch?
Ja, also ich glaube, ich bin schneller geworden. Ich bin schneller und ein bisschen effektiver auch geworden.
Mhm.
Aber ich unterhalte mich immer noch mit den Leuten und stelle auch immer noch Fragen. Aber ich versuche die nicht zu therapieren.
Ja.
Aber das war der Anspruch am Anfang, oder?
Nee, ich habe der Anspruch am Anfang beim Tätowieren, nee. Aber ich habe halt die Tendenz irgendwie gemerkt.
Kenn ich.
Ja.
Also bei mir war es so dieses Reinrutschen, dieses aus einem persönlichen Interesse entsteht mehr und dann so, Moment mal, jetzt ist, wie du schon sagst, der Anteil vom Gespräch nimmt mehr Raum als die Tätowierung und dann der Konflikt, was machen wir denn?
Ja, ja,
und
genau.
Und auch dieses Zwischenspiel, ich bin wieder das, na gut. Tätowierer bist du ja,
ja,
hast du ja ausgefüllt, aber eben dieses Therapeutische irgendwie.
Ja.
Obwohl ich es manchmal auch gut fand oder die Reflexion bekommen habe, dass es zumindest ein Einstieg war, dass man jetzt erstmal dass die Hemmschwelle größer ist, zum Psychologen zu gehen, als zu einem Tätowierer und dass für viele das, viele weiß ich nicht, aber
ja.
Weiterleiten.
Ja.
Das war so einfach.
Das mit dem, ja.
Und das als Vorstufe fand ich das, ich habe letztens mal so ein Meme gesehen. Hast du das auch gesehen?
Ja, von dir das mit dem Gespenst?
Nee, mit den Fischen, wo dann irgendwie so Tätowierer, der füttert die Fische und ganz viele Leute, die eigentlich in Therapie müssen, die den Tätowierer bestürmen. Was jetzt, wenn es ein Meme ist, geht es wahrscheinlich mehreren Leuten so.
Mhm.
Oder dass das so eine Lücke ist.
Also auch wie Friseure. Bis auch.
Oder wie Friseure, genau. Mhm. Dass man da einfach, dass es Anlaufpunkte geben, niederschwellige Anlaufpunkte geben sollte auch. Auch wenn jetzt nicht komplett psychologische Betreuung ist, aber es ist ja eine menschliche Verbindung, eine Reflexion.
Regelmäßigkeit.
Ja, regelmäßig.
Ein sicherer Ort, ein Ort, wo du loslässt, loslassen musst.
Ich finde auch, wo durch die Stimulierung, durch den Schmerz ja auch eine viel größere Bewusstheit da ist. Oder ich habe das Gefühl, dass ich bin mehr an, weil ich mich konzentrieren muss, und der Kunde, weil er Schmerz erfährt. Das ist aufgeladener, als wenn wir uns, oder wir haben es auch mal schon mal festgestellt, wenn wir dann weggehen, essen, dann ist das eine andere Stimmung. Der Tiefgang der Gespräche passiert nicht im Restaurant. Oder es ist schwieriger, aber in so einem...
Seitdem muss ich dauernd tätowiert werden, damit ich mit dem sprechen kann.
Aber nee, ich meine, das ist eine andere Qualität, wenn man wirklich so, man sitzt auch sehr ungewöhnlich eng zusammen.
Aber es ist auch die Anonymität, glaube ich,
das
meistens kennt diejenige nicht den Freundeskreis, nicht die anderen Menschen um einen herum.
Ja.
Ich glaube, sowas kommt auch.
Genau, das ist aber auch in der Therapie so. Ja. Erstmal dieser Raum, du hast einen Raum, der sicher ist, der ist.
So ein Gesetz.
Ja, genau.
Meistens viel Zeit oder eine Zeit. Der muss zuhören. Und der andere. Naja, so auch unfreiwilligerweise, weil das ist ja jetzt.
Ja, stimmt, ne? Also, ja, so eine gewisse. Könnte jemand da auch reindrücken, so ein bisschen. Nach dem Motto, er muss jetzt 4 Stunden tätowieren, also habe ich 4 Stunden zum Reden. Ist auch so ein gewisser Zwangskontext, mir noch nicht so aufgefallen. Muss man ja nicht annehmen. Ich weiß gar nicht, ich habe ein bisschen was...
Du wolltest irgendwas sagen?
Ich hab,
wir waren bei der Gabelung, aber die haben wir, glaube ich, jetzt.
Ja.
Jetzt sind wir da.
Wo du das Psychologiestudium hattest du eine Intention? Also war das auf den Beruf, sich vorzubereiten oder Interesse?
Also mich hat wirklich die Psychoanalyse interessiert. das zu können, auch das, was mit mir passiert ist. Und ich habe auch gemerkt, so einfach, wie ich mich fühle, wenn ich da rausgehe. Also ich habe mich echt selten so gut gefühlt irgendwann. Mhm. Und das im Vergleich, wie man aus einer Tattoo-Session rausgeht, war halt auch krass. Also wie ich aus einer Tattoo-Session rausgehe.
Beschreib mal beide Gefühle.
Also das eine ist halt wirklich positiv in die Zukunft schauen, gerade einfach wirklich ja, leicht oder vor. Oder natürlich auch, es ist manchmal nicht so, aber generell halt schon so ein Selbstwertgefühl einfach, ja, was da ist. Und wenn ich tätowiert werde, dann krieche ich mit dem Boden, mit dem Bauch auf dem Boden einfach aus der Sitzung raus, wirklich. Und dann ist es einfach Folter.
Ist das psychische Folter für dich auch oder redest du jetzt nur von diesem
körperlichen? Körperlich, einfach so, wie man sich fühlt, so ganz körperlich gesehen einfach. Mhm. Also ich habe einfach angefangen, das zu vergleichen, so wie fühlt sich eigentlich der Körper an, wenn du das machst? Mhm. Anstatt, also das ist ja so eine rationale Entscheidung eigentlich, sich tätowieren zu lassen. Sobald man da liegt, hat man ja das Gefühl, also sobald man tätowiert wird, denkt man ja so, oh mein Gott, was machst du hier? Der Körper sagt eigentlich, ey, warum machst du diese... Warum machst du denn die Scheiße?
Ja.
Ja. Hör auf damit.
Wann wurdest du das letzte Mal tätowiert?
Das ist ein bisschen her. Ich muss noch eine Tätowierung fertig machen. Das ist. Ja, die ist nicht fertig.
Und der Steinbock möchte, dass die absolviert wird.
Also ich finde es schon total krass, dass ich es so lange aushalte, dass die so lange unfertig auf mir ist.
Wo ist die?
Die ist auf der Hüfte und auf dem Oberschenkel.
Und sind Linien jetzt drauf?
Oder Linien, welche Stadien? Linien und schon ein bisschen schwarz und auch ein bisschen ausgemalt. Also wir hatten schon mal eine Sitzung zwischen.
Also nicht, dass man denkt, es könnte auch ein Schwarz-Weiß-Tattoo sein, sondern...
Nein, nein. Und ich sehe das ja. Nee, das muss noch fertig werden.
Wer muss die fertig machen?
Björn Liebner.
Okay.
Ja, genau.
Ich hatte noch mal eine Frage. Kannst du reflektieren, wie du dich psychisch nach einer Tattoo-Sitzung fühlst? Oder wie du dich vorher fühlst und nachher gefühlt hast? Oder hast du ein Beispiel?
Also ich kriege ja relativ große Tätowierungen. Bei kleinen ist es ja wahrscheinlich easy. Ne? Da freut man sich einfach drüber, man hat da was Neues. Aber das ist wirklich, also ich bin auch echt empfindlich, muss ich dazu sagen. Mir geht es ein paar Tage, bin ich echt richtig verwundet einfach. So eine große Wunde und ich fühle mich wirklich körperlich nicht gut. Auch das nicht schlafen können. Ich weiß es mittlerweile zu schätzen, wenn man einfach so schlafen kann und einfach in die Sauna gehen kann, Dinge machen kann, die einem gut tun oder die sich gut anfühlen. Ja.
Bist du da achtsamer mit dir geworden und versuchst das kleine Sitzungen anzustreben? Dann bei dir selber und auch bei deinen Kunden oder gibt es die Wahl gar nicht? Weil wenn du dann zu ihm gehst zum Weitermachen, wird es wahrscheinlich...
Ja, ich versuche jetzt nicht, die Leute krass zu... Ich mag das nicht, Leute zu quälen. Ich mag nicht, die Leute zu krass leiden zu sehen. Ich versuche schon relativ viel zu schaffen, aber ich muss jetzt nicht... Also es ist immer eine Grenzüberschreitung. Ich gehe immer über meine Grenzen, wenn ich tätowiert werde. Also ich glaube, in dem Prozess kann man gar nicht so besonders achtsam sein, weil der schon alles...
Man könnte sagen, ich will nur 3 Stunden...
Du kannst ja an die Grenzen gehen und nicht drüber. Also das ist auch eine Möglichkeit.
Ja, bei mir fängt die Grenze an, sobald die Nadeln, die Grenzverletzung, also meine Haut verletzt.
Die physische Grenzverletzung ist schon die psychische Grenzverletzung.
Bei mir fängt es später an.
Ja.
Aber zum Beispiel, man kann ja bei dir sagen, also gut, wenn ich jetzt hier luxusmäßig nur 3 Stunden will, muss ich mir überlegen, ob ich entweder so lange warte, bis du mal einen Tag splitten kannst und einen halben Tag tätowierst.
Ja, oder man arbeitet...
Dann kann ich bei dir weniger... kriegen oder ich habe einen Tag bei Sebastian Nomaschke, dann wird das 5 Stunden dauern und dann ist das auch so.
4.
Oder 4.
Ja. Maximal.
Ja?
Echt? Ich hab festgestellt.
6 Stunden tätowiert früher.
Ja, früher habe ich auch länger gebraucht. Also ich habe einfach festgestellt, ja, weil ich das schon jetzt, es ist eine bewusste Entscheidung einfach zu vermeiden, über 4 Stunden zu gehen und das Design auch so anzulegen und das lieber zu splitten, um zu sagen, 4 Stunden mit Creme und allem Möglichen ist für mich aushaltbar, also vielleicht auch für den anderen. Und dass man eben nicht über die Grenze geht, sondern bis an eine Grenze. Mhm. Hat kurze Herausforderungen und dann aber nicht weiter. Mhm. Aber wenn das bei dir gleich am Anfang beginnt, dann nützt dir ja keine Creme was oder sowas. Ne?
Ja, und vor allen Dingen habe ich ja auch immer so kleine Sachen, sondern so große Sachen.
Ja.
Also allein schon so regelmäßig, die Regelmäßigkeit jeden Monat.
Oh Gott, das finde ich auch voll. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie das ist so ein ganzen...
Das war der Grund, warum ich zu Patchwork umgewechselt bin, weil ich das...
bei dir geblieben dann.
Weil das einfach dieses, ich kenne es auch von früher von Nas, dieses, wenn ich was buche, dann buche ich ein Bein, einen Rücken und dann ist es jeden Monat ein Termin. Mhm. Und dann das ist auch das effiziente Tempo für so eine komplexe Arbeit, aber das ist ja ein Abo, eine Verpflichtung.
Mhm. So. Und, voll.
Und nicht wie im Tradition, ja. Wo man...
Und Schmerz und Leid.
600 €. Genau. Und das traditionelle Tätowieren ist ja wesentlich simpler. Gehst halt für 2 Stunden rein und musst dich auch nicht weiter tätowieren lassen, weil es ja egal. Mhm. Ist ja fertig. Mhm. Finde ich auch spannend, das zu mischen.
Ja, das ist auf jeden Fall nett. Nur 4 Stunden. Ist ja überschaubar.
Ich bin gerade ein bisschen verunsichert, ob ich etwas zu viel Raum einnehme, weil ich ungewöhnlich viel von mir erzähle. Mhm. Wie geht euch das damit?
Ich liebe es.
Gut, wie geht's dir damit?
Das ist fein.
Ich habe gerade die Idee gehabt, dass ich dir Zeit stehle.
Mhm. Wir können ja sitzen.
Wir können es einfach verlängern, genau.
Schatten runterfallen.
Wenn du deinen Espresso möchtest, sag
mal. Ja, sage ich Bescheid. Brauche ich noch nicht, aber vielleicht bald.
Hast du vorhin, bevor du rausgegangen bist, überlegt wegen den Muckis?
Muckis?
Quickies.
Achso.
Wegen den Quickies. Ich hasse das Wort Quickies, glaube ich, jetzt seit neuestem.
Ja, ich wollte schon.
Ich wollte gerade sagen, ich spreche
Muckis. Muckis wäre
jetzt
Jolien
oder meine?
Können ruhig
über Muckis. Die Schnellfragerunde.
Nee, ich finde es so schwierig jetzt mit ihr, aber...
Ich frage dich einfach, möchtest du eine Schnellfragerunde beantworten? Oder sagst du,
die
nein?
Sich ums Tätowieren dreht.
Ja, kann ich machen.
Aber sind die neuen Fragen, du bist die Erste, die neuen Fragen bekommen.
Da sind aber auch alte drin.
Ja, aber auch neue.
Okay.
Du musst nicht schnell antworten, du kannst schnell antworten. Mhm. Es werden 2 Extreme aufgetan, mhm, weil ich die Welt nur in Schwarz und Weiß sehe und dadurch das Grau finde. Also es ist nicht entweder oder, es kann auch was in der Mitte sein. Siehst du dich als Künstlerin oder als Dienstleisterin?
Eigentlich so Kunsthandwerkerin.
Das Grau. Was bevorzugst du, den lebhaften Streetshop oder das ruhige Privatstudio?
Ich finde so die Kombi auch gut, wenn man so drin sitzt und denkt, das ist ein Privatstudio, aber eigentlich ist es ein Streetshop und man kriegt nur nichts davon mit.
Wie, hast du einen eigenen Raum in beiden Studios?
Nee, im Apokalypse ist es so, also da sitze ich in einer Ecke, da kriege ich nicht so viel mit.
Also du suchst da einfach, also versuchst ja in diesem offenen Raum einen
guten Platz zu finden, ja. Wo man hinter der Theke versteckt, aber doch da.
Könnte man da Gespräche, könnten Kollegen und andere Tätowierte Gespräche verfolgen, oder?
Ja, wenn die da sind, aber ich bin auch oft alleine mit meinen Kunden.
Ah, okay. Benutzt du Spulenmaschine und Metallgriffstücke oder Pans und Cartridges?
Also mein Handgelenk nach benutze ich noch das alte Zeug.
Das alte Zeug.
Mhm. Du warst weg, als sie Bandscheibenvorfall gesagt hat.
Oh nein, wieder eine Gemeinsamkeit. Da hätten wir wie Veteranen jetzt hier drüber reden können.
Und Veteranen.
Ja. Können wir auch noch gerne machen, weil ich finde das Thema super interessant.
Ja.
Tja, ich als Veteran. So, setze ich mich gleich noch mal ein bisschen gerade hin. Hast du vor zu wechseln? Weil du jetzt Handgelenke erwähnt hast, zu Pan.
Also ich liebäugle mit den Vorteilen, aber ich habe noch nichts Konkretes geplant.
Mhm. Ist das ein Ego-Ding?
Oh, ja.
Also das.
Ja, ich finde es so schön, dass das so viele in letzter Zeit zugeben auch. Mhm.
Ja, also.
Auch die sich jetzt umgestellt haben, die dann sagen: Mann, ja, ich weiß.
Ja.
Das hat 2 Jahren gesagt, aber es ist wirklich besser.
Ja.
So. Ja, die auch. Was nimmst du denn aber von selber gemachter Tattoo-Maschine?
Ich habe eine von Björn und sonst habe ich halt auch selbstgemachte, aber von anderen.
Die von Björn? Was ist so dein Favorit?
Ich mag die von Björn schon echt ziemlich gerne. Damit mache ich.
Verkauft der noch welche? Weißt du
nicht, ich weiß, so baut der
Ja.
Entschuldigung, falls ich nicht, dass ich
das. Der hast du gelernt, der Schlosser sogar. Also der dachte,
das wusste ich eigentlich. Oder was? Das ist ja wirklich kommerziell.
Das ist er nicht, aber ich sag auch nicht, was er gemacht hat.
Er hat da gelogen damals.
Ich glaube, du bist nah dran, aber nicht ganz.
Ja, ne? Aber irgendwas mit Metall oder. Genau, ein Schlosser. Der siehst ja so weit Kamin aus. Du bevorzugst schwarz oder farbige Tattoos?
Schwarz.
Geht das hier? Jetzt geht der wieder Farbe, ne?
Ja.
Ich glaube ja.
Seit wann?
Es gibt schon jetzt REACH-konforme Farben.
Gut, ja, das interessiert mich nicht.
Genau. Nachhaltiges plastikarmes Tätowieren oder gute alte Schule?
Ich würde gerne nachhaltig tätowieren, aber ich glaube, das ist nicht so richtig möglich.
Diese plastikalternativen Sachen, siehst du das kritisch oder ist das könnte das eine Alternative sein?
Also meinst du jetzt einfach so von Black Claw die
neuen? Sowas zum Beispiel oder Ecotat, das ist dann so, ist das Bambus oder Inkcaps aus Pappe oder Stroh?
Ich habe keinen Plan, ich bin nicht in der Materie drin. Es könnte natürlich sein, dass es einen Twist nimmt und auch total nicht nachhaltig ist. Aber ich bin dem auf jeden Fall offen. Mhm.
Was ist der wichtige Inhalt oder Form?
Form.
Freihand oder Stencil?
Beides.
Ach so?
Ja.
Warte, vorhin von dem Stencil?
Ja, aber ganz oft muss man ja auch einfach was nachmalen oder vormalen oder Lückenfüller machen und dann einfach komplett zeichnen. Oder ich mache so eine Mischung. Manchmal zeichne ich auch eher vor, mache dann nochmal, kopiere das und mache dann ein Stencil drauf und pack's dann drauf. Mhm. Aber ich finde es schon ziemlich cool, wenn nicht alles so vorbereitet ist und man dann einfach positiv überrascht wird mit dem, was rauskommt. Das finde ich cool.
Ich finde es auch ästhetisch. Also wenn ich sehe, dass, na gut, ich weiß es natürlich nie, aber ich glaube, ich kann schon sehen, wenn es im Entstehungsprozess eine Grundform gab, aber dann die Haare oder bei floralen Sachen das noch genutzt wurde und man sieht, das dann in die Lücke nochmal schön reingemacht.
Ja.
Man sieht es dann schon, wenn es eine gute Lücke gefüllt wurde.
Bei mir ist am Samstag zufällig entstanden, da habe ich Yvette tätowiert, wo du so einen schönen Schwung gemacht hast und ich habe einen Stencil genommen, der aber aus Unfall so reingepasst hat und ich dachte mir so, wow, mein Schlankring geht voll schön in deine Blüte rein. Mhm. Und war so, habe ich mich auch gefreut. Mhm. Also hätte man wahrscheinlich freihand schön.
Jetzt, bevor wir den Podcast machen.
Deswegen dachte ich mir so, Synchronizität ist ja der
Wahnsinn. Wann hattest du davor jemals eine Kundin von ihr?
Yvette.
Schon öfter, also Yvette schon ein paar Mal, aber schon
aber dass sie jetzt so kurzfristig vorher kam.
Das fand ich auch auffällig.
Bei Yvette habe ich auch ziemlich davon habe ich vorhin gesprochen, mit diesem, dass ich lange gebraucht habe bei Yvette.
Zum Ansetzen.
Ja, boah. Ja. Die Haare da, die habe ich nochmal komplett umgemalt irgendwie.
Ah. Freihand dann?
Ja.
Prospekt. Du sag mal, iPad oder Stift und Papier?
Leider noch Stift und Papier. Ich mache mir mein Leben echt schwer.
Leider noch?
Ja.
Auch Ego?
Nee, oder? Ich bin noch nicht umgestiegen. Okay. Also ich habe jetzt erst gecheckt, dass es, glaube ich, viel besser ist, weil ich ständig irgendwie nochmal was größer und kleiner kopiere und dann nochmal Pause und dann nochmal größer und nochmal.
Das ist ein Segen.
Wie ist es im Laden? Also weil du kriegst ja du arbeitest ja in einem Laden, wo einige arbeiten, da kriegt man ja eigentlich immer dann schneller mit als
ja,
man,
genau.
Als er jetzt hier alleine zum Beispiel.
Ja, genau, da habe ich das auch mitgekriegt. Ja.
Eigentlich weißt du, dass es dir Arbeit abnimmt.
Ja, genau, das steht auf der Liste.
Okay.
Custom Design oder Tattoo Flash?
Custom Design.
Wie möchtest du angeschrieben werden? Nun in einer seriösen, ausführlichen E-Mail oder geht auch saloppe WhatsApp-Nachrichten, Instagram?
Bitte seriös.
Also bitte.
Ja, bitte. Ja.
Sitzen. Ja, wie eine Therapie.
Ja, muss sein.
Nee, soweit nicht, aber das tönt mich halt echt ab, wenn man gleich so.
Yo, Jolien.
Ja.
Altes Haus.
Ja.
Hast du morgen Zeit?
Ich habe morgen Zeit, wie ihr bestimmt auch.
Ja, genau.
Ist ja so eine Art Hobby, das Tätowieren. möchtest du genaue Angaben zum Motiv oder lieber komplette künstlerische Freiheit?
Ich mag die Kombination. Also Freiheit da, wo es nötig ist.
Wo ist es nötig?
Manchmal hat man ja so eine Vorstellung und das muss unbedingt so sein, aber letztendlich würde es die Tätowierung schlechter machen, wenn man der Vorstellung folgt. Also einfach diese Freiheit, dass die Leute auch dass da was anderes entstehen kann und die Leute nicht unbedingt versuchen, so ihre Vorstellungen unbedingt, dass es so aussehen muss.
Aber du hörst dir die erst, also ist kein Problem, das erstmal zu äußern?
Ja, es wird natürlich zum Problem, wenn die Leute wirklich darauf beharren. So dann, wenn die zu sehr mit ihrer Vorstellung okkupiert sind, dann kann ich auch oft mit denen nicht arbeiten.
Aber man kann
außer das ist jetzt vortragen. Was ganz Kleines, was sie einfach mitbringen, dann mache ich das auch, kein Problem.
Aber man kann dir das erstmal vortragen, du brauchst jetzt nicht so ein Freifahrtschein?
Nein, ich mache auch Dinge, die, also mach mir mal einen Kreis oder, also ich
jetzt
ja, ja, genau, warte. Ja, ja, nee.
Das geht. Armbeuge.
Ja.
Zwischen den Fingern.
Irgendwo da, wo es auf jeden Fall rund ist, möchte ich was Gerades.
Ja. langfristige Motivvorbereitung oder mit Zeitdruck und Kunden vor Ort im Nacken?
Nee, nicht im Nacken, das ist kacke. Aber also ich brauche einfach ein bisschen Vorbereitung. Wenigstens im Kopf. Also ich kann auch dann spontan was machen, aber ich muss mich schon Referenzen rausgesucht haben, wissen, was
aber
geht.
Sonst kommst du an dem Tag der Tätowierung mit dem gezeichneten Motiv in den Laden.
Ja.
Dann
aber,
sieht das der Kunde auch das erste Mal?
Ja, aber nicht immer. Also okay. Bei langen Kunden und wo wir jetzt, also vor ein paar Tagen habe ich so einen Arm weitergemacht, da wussten wir, worum es ging. Ich habe mir die Lücke angeguckt, Referenzen gehabt und dann vor Ort gezeichnet.
Okay, ja.
Das kommt auch vor.
Wie lässt du dich inspirieren? Hast du so ein Pinterest-Archiv oder machst du alles referenzfrei aus dem Bauch oder strebst es an?
Also referenzfrei kann ich, glaube ich, gar nichts. Ich weiß gar nicht, Nee, also ich habe immer Referenzen.
Wo beziehst du die?
Also Pinterest, Fotos.
Bist du nerdy und hast da so Pinnwand und Boards?
Nee, und gar nicht, Ordner, gar nicht.
Löwen, Schwalben.
Nein.
Ach, so Daniel und ich.
Nee, auch nicht mehr, glaube ich. Nee, da habt ihr beide ein bisschen...
ich bin gerade in Pinterest richtig, ich habe jetzt mitbekommen, ich kann da auch eigene Sachen hochladen. Ich bin gerade richtig versunken.
Echt?
In dem
ganzen
Kram. Ach so, okay. Ich mache mein Archiv jetzt online.
Mhm.
Na, du hast sie nicht ausreden lassen.
Nee.
Fuck.
Alles gut.
Das meinte ich mit zu viel Raum einnehmen. Entwurf im Vorhinein verschicken oder den kriegt man erst?
Auf keinen Fall verschicken. Auf keinen Fall.
Okay. Nee. Ist eindeutig. Nee. Nicht mal so ein Screenshot, so ein ganz kleiner
Wo bist du denn flexibel? Also, wenn dir jemand jetzt genaue Vorgaben macht, weil ihm wichtig ist, dass da bestimmte Motive in dem großen Bild mit drin sein sollen und dann darf man aber noch. Ich überlege gerade, Augenform darf man verändern? Oder denkst du da so, Alter?
Kommt drauf an. Also wenn der Veränderungswunsch einen Sinn macht und ich das, also manchmal ist es ja auch wirklich so eine schöne Zusammenarbeit, wo man auf Dinge hingewiesen wird, wo man die Tätowierung besser machen. Aber wenn das das irgendwie schlechter macht, dann nee. Und ich finde es auch schwierig, so viel Symbolik in eine Sache reinquetschen zu wollen. Also gerade wenn man da so steif ist, ist es problematisch, finde ich.
Stammkunden oder Sammler?
Stammkunden.
Achtsames, konzentriertes Arbeiten, hat man schon beantwortet, oder viel Gespräch und Austausch mit dem Kunden während des Tätowierens?
Nur konzentriertes Arbeiten, natürlich.
Natürlich, wie wir alle. Benutzt du Lidocain, TKTX und Co. oder müssen die Leute pur durch bei dir?
Laut meiner Selbstständigkeitserklärung arbeite ich ohne Betäubung.
Oh, sowas gibt's.
Das musste ich eingeben, das musste ich ankreuzen.
Echt?
Ja.
Selbstständigkeit?
Na, ach, also dieser Wisch. Ding.
Ah, okay.
Der, den du dich aus.
Dann ist diese Frage auch etwas heikel, meinst du? Wie auch die Farbfrage und.
Ja, hier ein freier Podcast. Wir haben Schauspieler. Wir laden hier mal Schauspieler ein.
Das ist ja alles Satire. Oder dann kann ich mein alter Ego geben. Dann bin ich jetzt...
Aber ich sehe die Leute einfach nicht gerne leiden. Und ich kann auch besser arbeiten, wenn sie nicht leiden.
Smart. Bei der... was empfiehlst du Leuten? Frischhaltefolie mit Malerkrepp oder den ganz modernen Kram Suprasorb, Drylock Pad und Co.?
Ist mir egal.
Du, was machst denn du drauf?
Zewa, nee, einfach Malerkrepp und Plastik.
Ja.
Aber ich nehme eigentlich das, was im Shop da ist.
Ja. Und die können danach machen, was sie wollen.
Ja.
Du sprichst keine Empfehlungen aus. Morgen abwaschen.
Doch, mach ich. Mach ich. Okay. Mach ich schon. Ich habe da immer so eine Routine.
Die wäre...
Nein, das kann ich wirklich nur machen, wenn ich es tue, dann sage ich das immer. Beim Einpacken.
Geil.
so ein, vorher sage ich das nicht.
Runtergerattetes
Judas-Psalm
sozusagen.
Genau.
Sehr geil. Wenn du dich entscheiden könntest, ein Handrücken oder ein Backpiece, was würdest du? Backpiece.
Ja.
Beantwortest du das jetzt?
Nein, ich wollte nur mal das Wort. Ich fand
das neue Ding, das
ich fand,
du selber beantworten.
Eigentlich das wäre doch Fragen ja. beantworten. Ich stelle sie mir jetzt einfach nochmal selber.
Sag mir das doch, wir machen nachher ein Dings.
Ja, die habe ich doch schon mal beantwortet. Ich habe doch selber einen Podcast mal gehabt. Eine Folge. Ich habe mich nur gefreut, wie schön ich Backpiece ausgesprochen habe. Was bevorzugst du? Eine 4-stündige Sitzung oder lieber 4 einstündige Sitzungen?
4 Stunden. Eine Sitzung.
Oder mehr auch?
Ja, ach so, ja.
Was ist dein Maximum?
Weiß ich gar nicht genau. Es kommt immer drauf an. Kann ich gar nicht so sagen. Aktuell, ja, nicht so lang.
Mhm.
Nicht so lang.
Nicht so lang. Würdest du dich als Arbeitstier beschreiben oder bist du eher feierabendorientiert?
Also wenn ich da bin, bin ich da und konzentriere mich eigentlich aufs Arbeiten. Und ich finde das auch total schön, wenn ich nicht im Kopf habe, ich will jetzt nach Hause. Mhm. Nee, ich bin dann da. Und ja, also ich war schwierig zu sagen. Also ich mache schon immer irgendwas, aber es muss nicht immer irgendwas mit dem Tätowieren zu tun haben. Also
das ist der Kern der Frage, ja nur wie viel Raum nimmt Tätowieren ein? Also
aber du gehst auch in den Laden, wenn du nicht tätowierst?
Nee.
Du, also zeichnen und sowas für dich und
genau,
so, du zu Hause
genau, mache ich zu Hause, ja. ja. Also ich habe schon immer irgendwas zu tun, aber es muss nicht unbedingt was mit Tätowieren zu tun haben.
Die nächste Frage ist, kerngesund oder Bandscheibenvorfall, Sehenscheidentzündung und Burnout und Co. Hast du das schon?
Nehme ich alles mit.
Nimmst du alles, ganze Leben, außer kerngesund alles.
33.
Guestbot oder Home Sweet Home?
Beides.
Mhm.
Dieses in Tübingen tätowieren und hier stresst dich das? Oder hast du da dein Zeug, hier dein Zeug?
Ich richte mich gerade erst ein. Okay. Also ich versuche das gerade erst irgendwie
also, weil
zu balancieren.
Also so ein bisschen so ein Pendelmodus sozusagen.
Genau, oder? Genau.
Aber das stresst dich nicht so doll.
In dem Moment stresst es mich schon, aber
die Vorfreude auf die.
Nee, das kann ich gar nicht so sagen. Ich bin noch im Prozess, das irgendwie rauszufinden, wie ich es am besten machen kann.
Ja.
Und ich weiß noch nicht genau, wie es ist, wie es sein kann.
Mhm.
Genau.
Du lässt jetzt auch das auf dich zukommen.
Ja.
Ohne es zu bewerten.
Ja.
Das ist eigentlich schön.
Na, ich habe ja den Vergleich noch nicht. Ich weiß ja noch nicht, wie es.
Es ist voll schön, dass das noch nicht so schnell von dir immer so resümiert wird. Sondern du guckst jetzt erstmal, was so der Prozess bringt.
Ja, genau.
Und dann kannst du resümieren,
ja,
ob da was.
Ich finde das schwierig, so viel im Plan, so im Voraus planen. Das geht nur bei richtig wichtigen Dingen.
Mhm.
Und alles, was nicht ganz so wichtig ist, ergibt sich dann halt auch.
Empfindest du Reue bei jedem kleinen Fehler oder gehst du eher nach dem Motto neuer Tag, neues Glück?
Na, das. Neuer Tag, neues Glück ist halt auch ein gutes Pflaster für den Fehler.
Oh.
Also das ist, ja, beides.
Mhm. Haben wir, glaube ich, auch schon. Ist es eher bei dir, müsste mal die Homepage anpassen oder bist du medial im Selbstinszenieren tätig?
Ich bin medial im Selbstinszenieren tätig.
Ja?
Ja, das ist meine Art und Weise. Also ich weiß,
das ist
würde
schon
doch.
Das, was ich kann,
also ja.
Ich fand schon ziemlich krass von Jolene Mietz den Namen zu ändern, sodass dich keiner mehr findet.
Ja.
Und da dachte ich, ja, das ist ein bewusstes. Ich schleich mich mal so raus aus der ganzen Internetgeschichte.
Na gut, aber
das ist so eine Kombi.
Aber du zeigst ja trotzdem noch.
Ja, gut,
so
noch, genau.
Mhm.
Genau, sind ja nur zwei Extreme.
Warum? Du lädst nicht jede Tätowierung hoch.
Mhm. Viele sind auch also noch nicht fertig.
Ja.
Wie heißt dein YouTube-Kanal?
Den gibt's noch nicht.
Machst du einen?
Nein.
Aber gehört doch dazu zur medialen Selbstinszenierung. Und was anderes oder Twitch. Hast du ein bewusst kuratiertes Portfolio oder sind das eher so wackelige Schnappschüsse? Wie legst du Wert auf die Fotografie?
Boah, also ich habe mir früher echt viel Mühe gegeben und das versucht zu machen, aber ich habe das, wie ihr wisst, schwierig, gute Fotos von Tattoos zu machen.
Hm.
Was war die Frage nochmal?
Eigentlich jetzt so, wie viel Wert du drauf legst oder...
Ich weiß, achso, sorry. Ich weiß halt, das steht und fällt schon mit dem Foto. Mhm. Also das macht, beim Kunden kommt das ganz anders an, wenn das Foto gut ist. Aber ich schaff's nicht, gute Fotos zu machen.
Mhm. Social Media Junkie oder trackst du deine Bildschirmzeit?
Ich tracke meine Bildschirmzeit.
Ach, das ist ein geiler Quickie.
Geiler Quickie? Der letzte geile Quickie, du hast es überstanden. Weiter geht's.
War es das?
Ja, mit ganz langsamen Fragen kann es jetzt weitergehen.
Du hast hier ein ganz schönes Original mitgebracht, mhm, und hast dazu gesagt, ich habe, als Sebastian gefragt hat, ob es schwierig ist, sich davon zu trennen, hast du gesagt, du hast das Bedürfnis, dich auch gerade von Dingen zu lösen. Mhm. Weil du jetzt so einen Minimalismus-Trend folgst oder warum?
Eigentlich eher, weil ich mich darauf konzentrieren will, was mir wichtig ist. Also richtige Prioritäten zu setzen. Und das ist meines Erachtens nicht irgendwie materiellen Ballast zu haben.
Mhm. Und wenn du das, also der Prozess im Zeichnen, der ist dir dann daran noch wichtig, aber musst es nicht alles horten und behalten und an jedem Original hängen?
Ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn das jetzt ein neues wäre, aber da... Die Sachen, also ich verkaufe gerade mehrere Originale und die sind ja alle schon ein bisschen älter. Mhm. Und das ist kein Problem. Und ich wurde auch gefragt nach einem Original, was ich eigentlich nicht verkaufen wollte und tue es jetzt doch und merke schon, dass das komisch ist. Mhm. Aber.
Warum ist es komisch? Oder was warum hängst du da dran?
Ja, ich hänge halt dran, das ist es. Ich hänge schon ein bisschen dran, aber ich gebe es trotzdem.
Aber
her.
Ohne Bedeutung oder wegen dem Motiv,
weil
der
ich,
Zeit oder.
Ja, also nicht unbedingt deswegen, aber wo du das jetzt sagst, wird das Bild halt kompletter. Aber nee, eigentlich eher, weil es mir gefällt, weil ich es, ja.
Jetzt verkaufst du es doch.
Ja, genau.
Ist bei dir manchmal auch so Stimmung drin, dass du dich erinnerst, welche Musik du dabei gehört hast? Oder?
Übel krass, also nur bei so einer Linie manchmal habe ich, okay, das war gerade der Teil im Song oder in dem Podcast wurde gerade darüber gesprochen.
Ja, das finde ich nämlich auch manchmal schwierig, ja. Mich... Einfach von dieser Erinnerung zu trennen,
ja.
So, die da irgendwie gespeichert ist drin.
Ja.
Das tut mir da manchmal leid.
Ich gehe mal kurz zur Seite, lasst euch mit euren Bandscheiben alleine.
Ja.
Darauf habe ich ganz lange gewartet auf den Satz.
Willst du da nochmal drauf eingehen?
Sehr gerne, sehr gerne. Erzählt?
Was hast du denn schon erzählt?
Ich habe nur gesagt, dass ich einen hatte, aber ich habe nicht erzählt, dass ich 2 Monate lang dann wirklich im Bett lag und gar nichts machen konnte, außer bei YouTube recherchieren, woher sowas kommt und wie man sowas vorbeugen kann. Mhm. Genau.
2 Monate auch.
Ungefähr. Also es fühlt sich, ich sage immer 2 Monate, wahrscheinlich war es so in dem Dreh.
Ja, also ich hatte das auch, bei mir war es im Lockdown, der ging so 3 Monate. Ich glaube, das hat auch so gedauert. Aber das war dann eine Verbesserung. Ich konnte dann auch mal spazieren gehen oder so. Aber immer so mit Pausen wieder hinhocken. Wie ist, war da bei dir? Oh, jetzt fahre ich wirklich wieder ran.
Ja.
Tat es weh, weil, wenn du gelegen hast, oder tat es weh, wenn du gestanden hast? Weil die 2 Unterschiede habe ich jetzt.
Also am Anfang konnte ich mich gar nicht bewegen. Ich lag einfach
nur... Ja, hast du
nur
so einen Hexenschuss bestimmt. Also ich habe auch mal einen Hexenschuss gehabt, wo dann so ein schlagartiger Schmerz kommt, wo du wo gar nichts geht, oder wie?
Ja, ich bin vom Training nach Hause gekommen und habe schon gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht, ich bin total müde.
Ah, so langsam.
Ja, und dann habe ich mich hingelegt und die Müdigkeit hat nicht aufgehört und ich konnte mich dann, glaube ich, auch nicht mehr bewegen irgendwie. Vielleicht war das ein Hexenschuss, eine Kombination mit einem Bandscheibenvorfall, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall, ich konnte am Anfang liegen, irgendwann konnte ich dann auch wieder stehen, aber ich konnte nicht sitzen, also mit Sitzen habe ich meine Probleme.
Oh fuck, das heißt ja dann definitiv tätowieren ging gar nicht. Na gut, wenn du saßt im Bett, dann war ja nicht mal dran zu denken, oder?
Ja, da, nee, da war nicht dran zu denken. Und das ist ja auch total krass, so wenn du dann in deinem eigenen Körper irgendwie gefangen bist.
Voll. Das war auch genau meine Erkenntnis, so, oh fuck, also so weit bin ich jetzt, dass ich ich kann nicht mehr spazieren gehen mit Franzi, weil ich mich alle 10 Minuten hinhocken muss.
Ja.
Das ist kurz vor Rollstuhl anscheinend hier, ohne das jetzt so.
Ja, aber man hat schon Angst.
Das ist eine andere Angst, so ein bisschen Rückenschmerzen ist eins so, damit kann man noch kokettieren und das war so, oh fuck, so will ich nicht leben.
Ja, das greift schon richtig an die Existenz.
Genau. War für mich auch so ein Alarmsignal. Hast du Tipps? Wie bist du da rausgekommen?
Also ich habe total, manchmal denke ich auch darüber nach, mich also so ein bisschen zu spezialisieren in die Richtung, weil es mich schon total interessiert, so okay, Fußstellung, was für einen Effekt hat das eigentlich auf die Knie und diese ganze funktionale Kette. Und
Fasziengewebe hast du angesprochen.
Ja, genau. Und welche, mit welchen Übungen kommt man, also wie muss man eigentlich den Arbeitsalltag gestalten, seine Schlafroutine gestalten, die Bewegungsroutinen abändern, um und vor allen Dingen Training machen, wirklich spezifisches Training, um da vorbeugend tätig zu werden. Also da gibt es ja total viel, wo man so sich mit beschäftigen kann.
Es und ist super komplex. Ne? Das ist jetzt nicht, ich kriege das, weil ich einen Getränkekasten falsch gehoben habe, sondern manche kriegen das, weil sie sich im Schlaf umdrehen oder so. Wie viel ist psychisch, wie viel ist, weil ich unsportlich bin, weil ich zu viel?
Das ist ja oft auch beides. So. Also wer von uns hat schon die richtige Routine, dass die Muskeln an der richtigen Stelle da sind und die Sehnen nicht verkürzt sind, dass das Skelett auch wirklich in der richtigen Position sitzt. Also wir haben schlechte Routine und dann ja, Psyche spielt natürlich auch eine Rolle. Ja, und genau. Ich habe, also, ja, ich merke das jetzt schon, wenn ein Kunde reinkommt, auch dass ich anfange, also ich fange an, auch den Körper nochmal mehr wahrzunehmen. Und denk auch viel so, ah, okay, ja, da, rundrücken, ja, also bei meinen Kunden, wenn ich so mit dem Körper arbeite oder überhaupt bei allen Menschen, hat das für mich wirklich so einen neuen Interessenbereich geöffnet, den ich echt interessant finde, einfach, vor allen Dingen, dass man auch wirklich mal in seinen Körper kehren kann und sich wohlfühlt. So, das kann man ja irgendwann nicht mehr, wenn alles so verzogen ist, ne, dann bist du nur angespannt die ganze Zeit, merkst, es zieht und überall, ja.
Voll, wieder gerade machen. Hör mal, wie bist du denn da raus? Du hast YouTube recherchiert?
Ja, ich habe.
Hast du Buchempfehlungen für Leute mit Bandscheiben? Oder?
Nee, also ich habe gemerkt, einfach, die sagen ja, hinlegen, die haben mir richtig krasse Tabletten einfach nur gegeben.
Ah, krass, ja.
Übel. Habe ich auch irgendwann nicht mehr genommen, weil die zu krass waren einfach.
Weil die Nebenwirkungen waren.
Ja. Also nicht die Nebenwirkungen, die Wirkungen waren einfach zu krass. Das waren echt so eine, ja, übel. Es waren so eine Oschis, die einen richtig ausgenockt haben.
Morphium-ähnliche Kram oder was
hast du da? Nee, glaube ich nicht. Ich will. Ja, nee, ich will es. Ich weiß den Namen noch, aber ich sag ihn nicht.
Ich war ja nicht beim Arzt, deswegen hatte ich das nicht. Ich habe nur gemerkt, dass normale Tabletten gar nicht mehr geholfen haben. Und dann habe ich mehrere genommen, wo ich dachte mir, okay, die greifen gar nicht. Scheiße, ich bräuchte.
Ja.
Was Besseres.
Ja, Bandscheibenvorfallempfehlungen habe ich leider noch nicht, würde ich gerne wissen.
Also aber du bist ja irgendwie rausgekommen, sonst wärst du nicht hier.
Ja, also das ist ein integraler Bandscheibenvorfall. Das heißt, es ist nicht so richtig durchgebrochen, sondern immer noch, immer noch umschlossen von dieser Schicht, was auch immer.
Mir auch.
Genau. Und ich habe dann angefangen, so ganz gezieltes Training zu machen. Bin zu einem Physiotherapeuten und habe halt durch meine ganzen YouTube-Recherche.
Liebscher und Bracht sind doch da so dominant bei YouTube. Bist du auf die gekommen auch?
Die kenne ich auch, ja. Ja.
Das war das Erste, weil die so populär sind. Ja. Das hat schon mal ein bisschen geholfen, da ein paar Übungen.
Ja. Ja, da gibt es übelst viele auch so richtige, wie heißt das nochmal? Sportmediziner. Viele. Finde ich super.
Ach da, bist du okay.
Genau, und dann war ich einfach bei der Physiotherapie, aber aufgrund meines YouTubes-Wissen habe ich gleich gedacht, ey, was macht die denn jetzt mit mir? So, das ist ja das Fitnessstudio-Training, das kenne ich alles. Das ist nicht das, was mir hilft. Und dann bin ich nochmal weitergegangen und habe wirklich jemanden, also man muss auch wirklich den Mut haben, dann wenn man bei einem Arzt ist und schon ein komisches Gefühl hat oder merkt, die Leute gehen nicht auf deine Diagnose ein, gucken dich nicht richtig an, beschäftigen sich gar nicht mit dir, sondern klatschen so das Muster auf dich rauf. Das spürt man ja. Also ich spüre das krass und dann gehe ich mittlerweile einfach und suche mir einen neuen Arzt. Ja, und dann, genau, Basic-Übungen eigentlich zur Stabilisation und da gibt es viel, was man machen kann. Vielleicht muss ich mich darauf spezialisieren.
Bei Tätowierern?
Ja.
Also, ne, dieses Nischenspezialisierung ist schon gar nicht so doof, was Franziska mal so ein bisschen das Angebot darauf geschustert hat. Ich glaube, egal, ob im mentalen Bereich oder im Körper, im Arbeitsbereich oder so, oder ganzheitlich betrachtet, eben auf bestimmte Nischen von Berufen oder so, auf Branchen einzugehen, ist, glaube ich, gar nicht so doof, weil man am meisten Erfahrung natürlich hat, was da passiert durch eine bestimmte Haltung.
Man hat gleich auch den Kontakt einfach.
Ich hatte schon mal einen, ich glaube jetzt hier, wo ich war die Osteopathin oder ich auch Praktikerin gegangen bin, die hat mich schon beim Reingehen, hat die gefragt, ob ich früher Friseurin war. Da dachte ich schon, ne? Ja, so nach 10 Jahren, also ich war zuletzt, also klar, ich habe Ich schneide immer noch Haare ab und zu. Aber dass ich jetzt aktive Friseurin war, war das letzte Mal 2007 quasi. Mhm. Aber die hat so, na, Friseurin.
Woran hat sie es erkannt? Hat sie weiß dir das gesagt?
Mehr. Ich glaube, es ist so eine, ich weiß nicht, der hat es.
Von der Haltung sicherlich.
Ja, ja, ich habe irgendwas gemacht und dann hat sie es, so eine Schonhaltung eingenommen oder so. Mhm. Wie ich meine Tasche oder so abgestellt habe, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgendwas Rechtes, was sie... Friseure haben ja so diesen, sozusagen, hier ist unten und da ist es immer oben und da war irgendwas. Ja, fand ich ganz lustig. Und dann halt so, aber es ist lustig, nur wie die Kunden jetzt, das erzählen ja auch viele Tätowierer in dieses YouTube und Co. Und alles, was man lesen kann, hat natürlich auch die Kundschaft, egal in welcher Branche, anspruchsvoller gemacht. Mhm. Wenn man jetzt informiert irgendwo hinkommt und im besten Fall selber merkt, hier fühle ich mich nicht so gut aufgehoben.
Ja.
Oder hier ist was falsch.
Ja.
Eigentlich muss man die Liege doch einpacken. Oder so. Ne? Also man hat so, der Kunde ist geschulter in vielen Bereichen.
Ja.
So.
Das ist ja auch, man ist ja sonst total hilflos der Medizin auch manchmal ausgesetzt.
Mhm. Ja, so ging es noch. Also ich war auch in so ein, bald zum Arzt rein, der hat so ein, ich habe immer das Gefühl, die Hälfte besteht dann über private Fragen über meine Tätowierung, wo ich so denke, ich muss alles selber bezahlen, jede Minute können wir jetzt bitte mal über meinen Bandscheibenvorfall reden. Und wo entweder gelangweilt von ihrem Job, also in meiner Erfahrung, das ist jetzt nur sehr selektiv, aber ich habe auch immer das Gefühl, okay, da muss ich mich selber erkundigen, mein Buch holen, YouTube gucken.
Ja.
So richtig gute Erfahrung habe ich da auch nicht gemacht.
Ich habe auch das Gefühl, die sind eigentlich, die sollten so eine Analyse machen und dann dich weiterleiten zu einem Spezialisten, der darauf spezialisiert ist. Ich habe manchmal das Gefühl, also auch Hausarzt, so, der sollte einfach nur die Symptomatik aufleiten, also auflisten und dann dir ein paar Empfehlungen geben. Aber nicht irgendwelche Sachen verschreiben, habe ich immer den Eindruck. Mhm.
Ja, meine Möglichkeit, ne? Das da zu vernetzen. Bist du dann so in Yoga und sowas gekommen oder ist dir das dann doch zu wild?
Ja, das habe ich vorher schon gemacht. Also Yoga ist auch immer noch ein Teil von meinem Training. Aber klar, ich habe angefangen danach viel mehr zu dehnen und viel mehr auch so mit so Bällen zu arbeiten und Triggerpunkten und überhaupt so viel also zum Training noch dazu, einfach so Mobilisationsübungen, genau.
Das, was für alle, für viele ist, ne?
Genau, genau. Das ist für mich interessant geworden und mittlerweile auch ein Bestandteil von meinem Training. Zwar noch nicht genug, aber ja.
Machst du jeden Tag Sport?
Leider nicht, nein. Ungefähr so. Also ich, jetzt versuche ich viermal die Woche was zu machen.
Und hat sich was vom, das, also ist es jetzt eher so, dadurch kannst du überhaupt noch arbeiten oder ist es eher, dadurch ist das Arbeiten viel angenehmer geworden? Durch dieses immer mehr Bewusstsein.
Ob das Arbeiten angenehmer geworden ist?
Ja, also heilst du damit irgendwas oder reißt du mit dem Arbeiten immer wieder was ein, was du dann wieder mit dem Sport aufbaust?
Ich merke jedes Mal, wenn ich arbeite, ja, ich, also, also ich fühle mich wirklich in der Bewegung am wohlsten. Muss ich dazu sagen. Alles, was starr ist, zu lange in einer Position, halte ich nicht gerne aus. Ich bewege mich wirklich gerne viel. Und das Arbeiten ist dann so, okay, du zwingst dich jetzt erstmal wieder in den Stuhl. Ja.
Hier beim Podcast geht's noch? Mit
das geht irgendwie. Okay. Ja.
Kannst Dehnungsübungen machen?
Ja, könnte passieren.
Hast du auch so dieses Faszienrollen-Equipment und Yantra-Matten und so ein Kram?
Habe ich
so?
ja. Ich stehe auf, ich stehe wirklich krass auf so Erneuerungen in dem Fitnessbereich. Also wenn jetzt mit Kettlebells gearbeitet wird und ja, irgendwelche neuen coolen Übungen, dann bin ich eigentlich dabei, außer ich habe gleich das Gefühl, dass es Schwachsinn ist. Aber so funktionales Training, das ist ja jetzt auch voll im Kommen, das interessiert mich auch total. Was heißt
funktionales Training?
Dass du eher anstatt so starr irgendwie Gewichte hebst, dass du einen viel größeren Bewegungsradius einnimmst und halt, warte mal, vielleicht stimmt, wie soll ich das sagen? Also, ich könnte es dir zeigen.
Sie hebt ihre Arme.
Das sind halt eher so, anstatt irgendwie starr.
Immer die gleiche
Hand. Ja, dass so. Du halt eher auch mit was balancieren musst.
Ach so, ja.
Und, also in der Bewegung viel größere, natürlichere Bewegungen hast als jetzt einfach so Bizeps-Curls.
Ja.
Eher so Ganzkörperübungen auch oft.
Warst du vorher schon sportlich oder ist das jetzt erst gekommen?
Ich war als Kind sportlich und dann habe ich ganz viele Jahre halt überhaupt nichts gemacht und jetzt habe ich das irgendwie wiederentdeckt und freue mich auch total darüber. Also das ist mir voll viel wert und es hat mein Leben auch total verändert, so morgens einfach erstmal rauszugehen in die Sonne und dann Sport zu machen. Jetzt draußen.
Jetzt sind wir nämlich schon bei Körper. Mhm. Und du hattest vorhin diese Karte.
Ja.
Was gehört jetzt außer dem Sportlichen noch dazu, mit deinem Körper in Kontakt oder dich gut oder besser oder irgendwas zu fühlen? Oder du hast gesagt, das Verhältnis zu deinem Körper ist sehr eng geworden. Wahrscheinlich. Dann, wenn du sagst, du warst mal sportlich, dann nicht mehr erstmal lange Zeit.
Ja, also ich war schon immer eng mit meinem Körper, aber da war auch immer sehr viel Leistungsdruck dabei und auch, also eher so von außen. Mhm. Also ich habe
so Leistungssport gemacht oder was meinst du?
Ich habe leicht Athletik gemacht und so Marathonmilch gelaufen, so kleine und Weitlauf und sowas, was man halt als Kind macht.
Also dreimal die Woche so ein festes Training, oder?
Nee.
Nicht vorbereitet zu irgendeinem.
Ich war einfach gut und dann habe ich das mal mitgemacht, so ein Wettkampf. Und genau, also sehr schon leistungsorientiert und eher von außen. Und irgendwann, auch gerade auch dieses Therapie-Thema, was ich vorhin gesagt habe, wie man sich fühlt, halt eher von innen. Was kann man eigentlich machen, dass ich mich von innen gut fühle? Mhm. Und gerade das Training hilft mir total, mich von innen zu spüren und in meinem Körper richtig anzukommen. Oder auch so, also beim Tätowieren ist es ja schon so, dass man sich einen Schmerz aussetzt. Und auch über seine Grenzen geht. Und ich finde das cool, wenn man das macht in einem Kontext, wo man wirklich gestärkt danach rausgeht. Wie jetzt zum Beispiel kalt duschen, in die Sauna gehen.
Also man geht über die Grenze, aber
genau.
Bewusst und mit einem besseren Gefühl danach.
Mit einem besseren Gefühl danach und mit einem, also du hast keine Verletzung. Also du hast eine Verletzung, doch. Aber du bist danach wirklich stärker. Mhm. Und bei der Tätowierung ist es... Also da hat man, also ich habe das Gefühl, das ist eine Illusion.
Ja, deswegen dass hast man, du vorhin auch gesagt, so, das siehst du mittlerweile.
Ja, genau.
Weil so fingen wir eigentlich an, über Tätowierungen zu reden.
Ja, ich habe auch bei euch gehört, also bei dem Podcast, dass viele meinten irgendwie, dass es so einen Rüstungseffekt hat und sich so gegen was zu wappnen oder halt nicht angesprochen zu werden allein schon. So davon befreit zu sein, dass Leute einfach hinkommen und mit dir quatschen. Und genau, für mich hat das nicht funktioniert. Und ich glaube auch, dass...
Du bist gerade angesprochen durch Tätowierung.
Nee, oder? Aber ich glaube, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, Tätowierung ist eine Lösung für ein Problem, aber letztendlich... Es ist eine Lösung für ein Problem, aber letztendlich gibt es auch bessere Lösungen, die das wirklich erreichen, dass man vielleicht nicht angesprochen wird von jedem Deppen.
Mhm. Aber also ist jeder Wunsch nach einer Tätowierung ein... Eine Lösung eines Problems? Wir sprechen jetzt nicht von einem kleinen Schmetterling am Handgelenk, sondern vielleicht einer größeren Tätowierung.
Wie ist denn das bei dir gewesen? Was hast du?
Nein, ich möchte das
erstmal abstrakt.
Danke. Mir ist das so ein bisschen allgemein.
Mhm. Ich möchte gerne, dass die Frage beantwortet wird. Danke.
Gut. Dann.
Deine Sicht, also klar, du kannst es auch nochmal selber für dich beantworten, aber du hast ja auch dadurch deinen Beruf einen guten Blick dafür. Bestätigt jetzt ein Tattoo-Podcast das, was alle immer denken, alle Untätowierten denken, nämlich, dass die Menschen, die tätowiert sind, ein Problem haben und etwas lösen oder heilen wollen?
Also ich glaube erstmal, dass alle Leute irgendwie ein Problem haben.
Voll.
Und
oder der Großteil. Der sehr, sehr, sehr große Teil.
Ja, aber vielleicht gibt es diesen Zustand, dass kein Problem haben, gar nicht. Also und auch Gesundheit.
Leute gibt, die über die Ego-Struktur hinaus sind.
Aha.
Und, sag ich mal, im Samadhi oder in einem Erleuchtungszustand sind, sich getrennt haben von Problemen. Aber wie groß ist der Prozentzahl von Leuten, die in diesem Zustand sind? Deswegen, ich reite jetzt auf dem Wort alle rum.
Ja.
Aber ich, deswegen,
ja,
würde ich sagen, die Mehrheit auf jeden Fall.
Ja, da klingelt bei mir gleich was, weil ich, also dieses, ja, ich habe angefangen auch noch neben meinem Psychologiestudium mich mit so islamische Theologie auseinanderzusetzen und bin jetzt bei Sufis gelandet und Rumi. Mhm. Und dieser problemfreie Zustand, den gibt es ja da auch nicht wirklich, soweit ich das verstanden habe. Ich bin raus. Ich auch. Ich bin abgedriftet.
Wir haben ein Problem, solange wir im Ego sind. Wenn wir das Ego beobachten, unsere Ideen über die Welt, über uns, über unsere Beziehungen. Mhm. Und sobald ich den beobachtenden Standpunkt einnehme, bin ich nicht mehr im Ego und kann es wie so ein Film, ich identifiziere mich nicht mehr damit. Dementsprechend würde ich dann sagen, ich beobachte meine Probleme, habe aber keine Probleme mehr. Diese Idee wollte ich jetzt sein. Okay. Da bin ich noch nicht. Das ist nur deswegen.
Ja, aber ich habe irgendwie aufgegeben, an diesen problemfreien Raum zu denken. Ich glaube, das sind immer Probleme. Die einzige Sache ist halt wirklich, was du gesagt hast, mit der Identifizierung, wie weit das halt was mit dir macht. Aber ich glaube, ja. Mhm. Oder halt, ja, wie fähig man in der Situation ist, noch andere, also nachzudenken.
Mhm. Was ich eigentlich wissen wollte, ist wegen der Aussage, du siehst das mittlerweile kritisch, sich tätowieren zu lassen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, was du damit genau meinst. Meinetwegen auch bei dir selber oder generell.
Okay, jetzt glaube ich, kann ich besser darauf antworten. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn man, das ist ja irgendwie so ein Wunsch der Veränderung da und dieses Wachsen oder man möchte sich verändern. Und ich habe mir einfach nur die Frage gestellt, was ist, wenn man eigentlich nicht mehr irgendwie versucht, irgendwas zu sein oder irgendwas haben zu wollen, also auch normal, wenn man sich jetzt gar nicht mehr versucht, irgendwelche Dinge zu kaufen auch. Dass man diesen Mangel nicht mehr kultiviert, dass man dieses Gefühl nicht mehr kultiviert, man muss irgendwas haben. Oder überhaupt, dass so der Kopf ist ja echt ziemlich damit beschäftigt dann auch wenn man eine Tätowierung haben möchte. Also das kann ja total viel Raum irgendwie einnehmen und nimmt ja auch viele Ressourcen ein, also Zeit, Geld, Schmerz, also Freizeit. Und ich habe mich gefragt, was eigentlich passiert, also die Leute, die mir begegnen und die sich tätowieren lassen, sind oft auch starke Persönlichkeiten, die voll viel machen könnten und auch also voll die krasse Energie haben und auch also richtig stark sind eigentlich. Was passiert, wenn die sich nicht damit beschäftigen, so sich den Schmerz abzuholen und zu lernen, den auszuhalten und ihren Kopf über ihren Körper stellen? Also einfach nur, was kann mit dieser Energie noch gemacht werden, wenn das nicht dahin fließt? Ja, und ich sehe das kritisch, weil ich mir die Frage stelle und ich manchmal da einfach nicht so ein gutes Gefühl zu habe, weil ich gleichzeitig weiß, dass es halt irgendwie doch so banal ist, sich tätowieren zu lassen oder eine Tätowierung zu haben. Ich kann das jetzt so sagen, weil ich meine Arme voll habe. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt untätowiert wäre. Ich glaube, dann würde ich es wahrscheinlich immer noch wollen. Ich weiß es nicht. Aber manchmal kommt mir halt so sich tätowieren lassen und der ganze Prozess schon irgendwie so oberflächlich vor. Und dass es wichtigere Sachen gibt. Das kann ich nicht sagen, was wichtiger ist, aber ich glaube, deswegen.
Ist das was, also empfindest du es als was Destruktives auch?
Also allein, das ist ja schon was Destruktives im, ich weiß nicht.
Temporär.
Ja, da gibt es.
Naja, wenn es Energie sozusagen abzieht von etwas, die man eigentlich vielleicht woanders hinleiten könnte, wenn es dich ablenkt und alles, was du jetzt gesagt hast, was es ja dann auch macht in dem Moment. Dann würde ich sagen, ist ja was Destruktives, das zu machen.
Ja, das Gegenargument.
Weil alles ist destruktiv, weil ja immer, was du machst, lenkt es ja von woanders ab.
Ja.
Dann wäre man ja handlungsunfähig.
Ja, stimmt.
Ja.
Okay, war Quatsch.
Nee, destruktiv dachte ich jetzt nur, es ist destruktiv, aber es heilt ja. Wenn ich einen Finger abtrenne, das würde ich als destruktiv und ich tätowiere dich, füge Farbe ein, die heilt und kannst ja weiterleben so. Deswegen bin ich mit destruktiv nicht ganz so.
Es gibt Menschen, die keine Finger, die sich Finger abgetrennt haben, die es wahrscheinlich auch als heilend empfinden würden.
Ja, aber der Finger ist weg. Und ich packe ja was rein. Deswegen bin ich so mit destruktiv, so destruktiv finde ich es nicht. Weil es jetzt nur eine leicht verheilbare Wunde ist. Jede Schürfwunde ist komplexer. Aber das zieht natürlich Energie ab von den Ressourcen, wo du denkst.
Also, da muss dazu sagen, dass meine Perspektive ja auch so ist, dass mein Körper schon echt empfindlich ist. Und ich mir die Frage da ja auch echt stellen muss. Also
empfindlicher geworden eigentlich?
Nee,
War es immer.
Nee, ich bin ein bisschen robuster geworden, einfach durch die Lebensstilveränderung, dass ich viele Sachen nicht mache. Ja. Aber dieses mit in den Schmerz gehen und ja. dann Heilung zu ja. erfahren, das ist, das funktioniert ja auch. Das ist ja wissenschaftlich auch ein Thema. Mhm. Ja, aber ich frage mich halt wirklich, was man machen kann, was wirklich nachhaltig, also dann doch wirklich den Menschen stärkt.
Voll. Was war, um nochmal auf die Frage, deine Motivation, dich tätowieren zu lassen? Weil du hast die Arme erwähnt, dass dir das wichtig ist, dass die voll sind.
Ja, einfach auch schon Abgrenzung, also dass meine Grenze sichtbar wird. Mhm. Genau.
Die körperliche, also die untätowierte körperliche Grenze empfandest du als nicht klar genug?
Ja, und nicht sichtbar genug. Also ich habe nicht die gewünschte Reaktion bei den Leuten um mich herum bekommen.
Welche Erfahrung hast du gemacht?
Also die Erfahrung, die, glaube ich, jeder von uns macht, das nicht gesehen werden oder halt auch zu lernen, über seine eigenen Grenzen zu gehen. Mhm. Und halt auch, ne, also, ja, also stark genug zu sein, Dinge einfach nicht zu tun, ohne die Verurteilung der anderen irgendwie an sich ranzulassen. Mhm. Genau. Und ich habe halt, deswegen hat mich das auch interessiert, dieses Psychologiestudium, weil ich einfach auch gemerkt habe, also ich brauche ein anderes Medium, um mich auszudrücken. So die Tätowierungen lösen die Probleme nicht. Ich werde trotzdem noch irgendwo geschubst und blöd angemacht und angeschrien von irgendjemand Fremden. Also ich muss irgendwie Wörter oder in der Lage sein, mich auszudrücken, ruhig zu bleiben und auch Leute in ihre Grenzen, also Schranken zu weisen und auch keine Angst zu haben vor der Aggression, die kommen kann.
Mhm. Voll, das gehe ich ja mit, ne? Weil dieses... Das ist ja eine Verkleidung. Also ich imitiere, also klar zeige ich damit, ich kann Schmerz ertragen, aber das ist ja Schmerz in einem geschützten Raum. Heißt ja was an, also ich glaube, es ist leicht, man kann eine Tätowierung bekommen und das ertragen ist was anderes, als jetzt überraschend angeschrien zu werden oder verdroschen zu werden. Aber es imitiert ja erstmal, ich bin ein krasser Typ so. Aber die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn du Zweifel oder Unsicherheit in dir hast, die Instinkte der anderen merken das. Und gerade bei Leuten, die auf Leute draufgehen, die haben sehr gute Instinkte meistens und spüren genau, dass du das jetzt nicht, dass du nicht antworten wirst.
Oder? Ja. Genau.
Das dementsprechend ist es nicht so effizient.
Ja. Genau. Und ich habe das halt auch gedacht. Ich habe gedacht, das löst das Problem so ein bisschen.
Ich habe einen ganz anderen Ansatz gehabt, mich tätowieren zu lassen. Aber
ja, das finde ich ja super spannend. Jeder hat ja unterschiedliche Ansätze.
Weil ich auch dieses Rüstungsdenken nie so empfunden
habe. Okay.
Aber ich versuche mich gerade daraus reinzuversetzen.
Bei dir ist es ja eine Identitätsfindung, ne?
Genau.
Das gehört ja aber auch dazu, irgendwie sich abzugrenzen von anderen und einer Gruppe zugehörig zu wissen.
Nee, und das auch nicht, weil ich mich ja gar nicht, weil ich dadurch, ich gehöre gar nicht, also ich habe gar keinen tätowierten Zirkel um mich rum, sozusagen. Keiner meiner engeren Freunde ist tätowiert. Aber nee, es ist eher für mich so eine Identitätsfindung, dass ich da bin. Das ist ein bisschen komisch. Also ich habe das jetzt auch noch nicht richtig durchstiegen, aber eher, dass ich da bin. Wenn es sichtbar ist, ist es auch anfassbar sozusagen. So mahnend. Ich glaube, da ist auch viel drauf, weil es ja auch vieles von Sebastians Motiven sind. Da ist, glaube ich, auch viel drauf, so als Mahnung oder als Erinnerung oder als Manifestation, auch wenn ich es noch nicht fühle. Dann ist es schon mal da. So. Ja.
Ja, aber das damit kann ich mich auch identifizieren.
Also genau, weniger als dieses Abgrenzung oder dieses, ich muss mich, oder ich will auch gar nicht so von Menschen vielleicht gesehen oder ich will besonders gesehen werden, deshalb ich alles nicht so. Aber ja, eher dieses, dass ich da schon was drauf verewige, auch was entweder noch nicht da war, aber was ich erreichen will oder was ich festhalten will. Auch festhalten ist auch so ein Ding und das, was nicht vergänglich ist, weil ich bin super nostalgisch und hänge sehr mein Herz an die Dinge und so. Ich glaube, das ist so was Unvergängliches.
Ja.
Aber dieses Rüstungsding, was auch bei Yvonne und so hatten, was du auch angesprochen hast, das hatte ich bis jetzt noch nie so bei mir gefühlt, aber ich finde das interessant.
Was ist deine größte Angst gerade? Gerade, also jetzt im Moment? Oder eine Angst?
Die größte Angst.
Ja, das größte Angst klingt jetzt so wie ein Wettbewerb. Hier jetzt gerade?
Also ich soll mir das schlimmste Szenario ausdenken, was mir einfallen kann.
Nee, vielleicht auch gerade eine Angst, die dich gerade, muss jetzt nicht spektakulär sein, aber was dich gerade so beschäftigt, meinetwegen auch jetzt oder so in der letzten Zeit.
Warte, ich denk kurz nach.
Ja, gerne.
Kann ich hier deine Lücke ausmalen, danke? Wie gut ich schon aushalte, mittlerweile nicht zu sprechen.
Bis jetzt bist du noch einmal überspielen.
Ach so.
Also ich fange einfach mal dran, also einfach mal an loszureden. Also mich, ich finde das immer gruselig so, einfach den Effekt, den man auf andere hat. Oder überhaupt den Effekt, so, den man nicht abschätzen kann.
Dein Effekt auf andere.
Oder überhaupt diese ganzen Kausalketten, diese Kausalattribution, also wie das Verhalten des einen auf das andere, auf das Verhalten des anderen einen Effekt hat. Und was mich immer, wovor ich immer Angst habe, dass ich die ganze Zeit irgendwas mache oder so, was ich selber nicht sehe, weil ich mich selber belüge und damit aber ja, Schäden hervorrufe.
Und was denkst du jetzt gerade konkret?
Da gibt's nichts konkret. Okay. Das kann alles Mögliche sein. Genau, aber selbst davon versuche ich mich zu lösen irgendwie. Also weil man ja ganz viel einfach auch nicht unter Kontrolle hat und überhaupt auch nicht so lange im Voraus planen kann. So das Einzige, was ich halt versuche, ja.
Billig.
Ja. Auch ach, du planst?
Ich versuche die Kausalketten.
Okay. Oh, das macht doch einen verrückt. Das macht doch verrückt, ja, oder? Ja. Das ist doch abgefahren.
Das ist ein verrückter Zustand, ja.
Das ist abgefahren.
Das ist auch das, was ich, glaube ich, so am, oder im Moment am meisten probiere, so zu lassen.
Aha.
Zulassen, loslassen. Auslassen lassen.
Ja, ja.
Alles mit Lassen, sozusagen, weil das so schwer ist. Aber ich könnte viel Zeit dafür benutzen.
Und das Ding ist, das erschafft man ja auch in kleinen Routinen. So kleine tagtägliche Entscheidungen können ja dazu führen irgendwann. Mhm. Also allein schon, wenn du morgens aufstehst und erstmal ein Glas Wasser trinkst, hat das einen Effekt, als wenn du irgendwas anderes machen würdest. Und manchmal ist es ja auch nur so eine kleinen praktischen Dinge, die man tut und tun kann. Und darauf versuche ich mich eigentlich zu konzentrieren, genau.
Ja, das ist super.
Ja, einfach ein paar Sachen, die man wirklich kontrollieren kann. Und das ist halt, ob man Wasser oder Wein trinkt, zum Beispiel. Ja.
Ach so, also das, was man, ja, jetzt hätte ja alles eine Kausalkette, auch dann wieder, ob man Wasser trinkt wahrscheinlich, aber dass man...
Ja, das Wasser kann ja auch, wenn es aus der Leitung kommt oder was immer, da kann auch irgendwas drin sein, ne? Das ist nie sicher. Auf jeden Fall, das ist nie sicher. So, das lerne ich gerade einfach.
Geht es um Eigenschutz oder Fremdschutz? Weil am Anfang klang es wie Fremdschutz.
Beides. Also dieses Schuldigsein ist es doch einfach.
Genau.
Ne, was zu machen aus Dummheit und dann schuldig sein.
Könntest du dir, wenn du Sachen aus einer Unbewusstheit, kannst du dir das verzeihen aus einer Unbewusstheit, wenn du sagst, Fehler aus einer, oder... Oder siehst du einen Unterschied? Bewusste Fehler, unbewusste Fehler?
Ja, also ich bin, glaube ich, relativ schnell auch im Akzeptieren. Mhm. Und das, also man, das ist ja auch aus einem Grund, dass man da, wo man ist, aus einem Grund ist. Aber ich habe natürlich, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich jetzt einen Fehler mache, der wirklich krass ist. Wirklich richtig krasse, irreversible Konsequenzen hat, so, dann
na, um
dann würde mir auch nichts anderes übrig bleiben, als es zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen, auf jeden Fall. Und ich glaube, also das habe ich auch gemerkt in vielen Situationen, vor Dingen, vor denen ich richtig viel Angst hatte, wenn sie dann eingetroffen sind, dann war es halt so schlimm, halb so schlimm. Also da musste man halt einfach gucken, was man machen kann.
Und bei Tätowierungen, du verkackst eine Tätowierung? Wie ist es da mit dem Schuld und dem Verzeihen und der Reue? Hat sich da was verändert oder?
Ich überlege gerade, wann ich eine Tätowierung richtig verkackt habe. Also und vor allen Dingen, also ich habe nie, Ganz am Anfang hatte ich das mal, da habe ich nicht auf einen Rat gehört, das kleiner zu machen. Also ich habe 2 Zeichnungen gemacht und habe letztendlich die große Zeichnung gemacht, die einfach meine Fähigkeiten übertroffen hat. Mhm. Und da habe ich mich auch total also der Kunde wollte dann auch die größere Zeichnung, er fand die gut. Und die hätte einfach besser sein können. Mhm. Und da habe ich dann auch echt mich tagelang schlecht gefühlt, dass ich das gemacht habe.
Tagelang aber auch.
Ja, tagelang habe ich das Gefühl gehabt, dass ich so unterm Tisch mich gerne verkrochen hätte.
Ja.
Charme, ne? Ja. Aber ich mache das halt auch, wenn ich mir unsicher bin mit einer Tätowierung, dann breche ich das ab und mache es gar nicht.
Ah, das ist jetzt die Lösung.
Ja, also ich habe das jetzt gar nicht so, dieses Thema ist gar nicht unbedingt.
Das ist konsequent.
Ja. Also.
Wie kann ich mir die Situation vorstellen? Du sagst, junge Mädchen,
ich muss noch
nach Hause.
Ja, ich muss noch mal zeichnen. Also ich frage dann auch, ob das okay wäre. Ich bin unsicher damit. Das könnte besser sein, weiß nicht.
Am Tag des Termins?
Ja, oder allein schon, wenn... Also... Ja, ich habe auch manchmal ist es so, genau, wenn ich dann... Früher habe ich so 2 Tage hintereinander gezeichnet, wirklich. Und das ist manchmal einfach nicht zustande gekommen. Wie so eine Blockade. Also ich habe das auch regelmäßig, wenn ich, also es hat wirklich was mit meinem Zyklus zu tun. Und dann kann ich nicht produzieren. So mittlerweile weiß ich das. Aber damals musste ich halt auch viele Termine dann einfach absagen, weil ich nicht zustande gebracht habe, was befriedigend gewesen wäre.
Mhm.
Ja. Und
weil es Momente in deinem Zyklus gibt, in denen du Dinge nicht gut findest oder weil aufgrund des Zyklus Dinge nicht gut werden?
Ich habe das Gefühl, ich wäre dann eher in einer Phase, wo ich eher Input bekomme anstatt Output. Mhm. Und genau, dieser Output, der geht einfach nicht gut.
Mhm.
So, ich kann nicht den Standard, also die Leistung erbringen, die ich sonst erbringen würde.
Trackst du das, um zu wissen, sozusagen...
Ich versuch's auf jeden Fall, ja.
Wann so eine gute Phase?
Ja, weil das geht wirklich nicht. Also es ist wirklich wie, ich merke das auch tagelang früher, also vorher schon so, okay, jetzt habe ich Bock, so meine Wohnung schön einzurichten und sauber zu machen, wie so ein Nest, was ich dann baue, dann warte ich.
Ja.
Und wirklich eher in so einem Empfangmodus bin. Ja.
Richtig, ne? Das ist so.
Das ist total krass,
wenn man sich darauf erstmal fokussiert, was es sein kann.
Ja, und ich habe dann, also ich habe auch das Gefühl, gar nicht so mit der Außenwelt so viel in Kontakt treten zu wollen.
Mhm.
Also so mit den Herausforderungen, wenn man auf der Straße ist, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und dem Stress.
Mhm. Und dieses Akzeptierende ist es auch, weil du es vorhin gesagt hast, wenn du in so einem Gedankenkreislauf gefangen bist, versuchst du dann zu sagen, das ist jetzt so, das hat jetzt einen Grund, das fertig aus. Weil du vorhin so gesagt hast, einfach eher akzeptierend.
Ich war lange nicht mehr in so einem Gedankenkarussell.
Oh Gott, wie machst du das?
Vielleicht ist der äußere Umstand noch nicht da gewesen.
Ja.
Also es kann immer wieder sein.
Oder doch austherapiert.
Glaube ich nicht.
Ja, bitte?
Achso, nee, ich dachte, du holst dir jetzt gerade noch eine neue Frageliste raus.
Ja, ich hab, oder wo sind wir denn?
Nee, ich würde fragen, ich wollte mal ganz kurz fragen, was war denn letztes Augen zu und durch Erlebnis?
Also ich versuche generell so Sachen zu vermeiden, die mich in eine Situation bringen, wo ich die Augen zumachen müsste. Die so schlimm, so ertragen sind, dass ich versuche, meine Sensoren zu minimieren und weniger zu sehen, weniger mitzubekommen. Also das ist ja schon so ein Zustand des Terrors irgendwie für mich.
Also es impliziert, Augen zu und durch impliziert, ich gehe über meine Grenze.
Völlig. Und du musst, du musst dich der Situation völlig hingeben und versuchst halt den Schmerz irgendwie abzuschalten oder deinen Körper, ja. Also deswegen sind das immer eher so Situationen, in die ich gezwungen werde.
Mhm.
Und zum Glück werde ich das nicht gerade. Also, aber wenn ich jetzt darauf antworten sollte, dann ist schon irgendwie Augen zu und durch. Das, für mich ist es wirklich so eine Operation, irgendwas, was du machen musst und was total schlimm ist.
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
damit assoziiere ich das. Und ja, aber allein schon hier wieder in Berlin zu sein, das ist schon, und meinen Bachelor fertig zu machen, also das ist schon so ein bisschen Augen zu und durch, wenn ich hier in der Stadt bin, auf jeden Fall.
Mhm. In dem Moment fährt auch so ein
aber, Licht hier vorbei. Ja, aber ja. Ja, ich bin auch sehr haarspalterisch da mit dem Wort Augen zu. Mhm. Also selbst hier muss ich ja wach sein.
Was oder wen liebst du gerade?
Was oder wen ich liebe?
Oder wo kannst du Liebe, bei welcher Sache kannst du gerade Liebe empfinden? Besonders vielleicht.
Wow, voll die krasse Frage.
Das ist schon ein Gegenpol zu der Angstfrage.
Ja.
Die war mir so ein bisschen einseitig.
Ach so, oh, das finde ich schön.
Liebe ist ein großes Wort. Ich will ja. Das jetzt, es ist ja auch ein stark verfälschtes Wort. Ja.
Der Haarspalter-Mentalität jetzt, dass man das Wort Liebe Haarspalter.
Wo man Liebe empfindet, ja.
Aber es ist krass, weil wir bei Angst wissen wir sofort, was los ist.
Ja.
Und bei Liebe muss man schon überlegen, was denn ist, was ist denn Liebe?
Ja. Das ist jetzt was eigentlich ganz gut für was oder wen.
Ja.
Das kann ja nicht, deswegen habe ich gesagt, was oder wen. Ne?
Also, ja, genau. Also ich empfinde schon Liebe dabei, wenn ich, oder Freude, wenn ich mich dem Körper positiv zuwenden kann. Und auch nachhaltig irgendwie positiv beeinflussen kann. Mhm. Überhaupt aber empfinde ich Liebe und Freude in angenehmen zwischenmenschlichen Interaktionen. Das kann auch was total Kleines sein, einfach.
Hattest du eine Begegnung?
Und zwar hat mich, ich bin gestern, habe ich glaube ich 2 Stunden nach Hause gebraucht, weil Schienenersatzverkehr war und ich bin dreimal in die falsche Bahn eingestiegen und dreimal in die falsche Richtung gefahren. Und irgendwann habe ich halt die Leute gefragt, ob das wirklich jetzt hier nach Gesundbrunn führt. Und da habe ich mit einem geredet und ich höre, dass einer schreit die ganze Zeit. Und habe ich mich zu ihm umgedreht und der war halt voll sauer und hat mir gesagt, ja, er fährt in die richtige Richtung. Und er hatte voll die Attitüde und war richtig wütend. Und ich habe mich dann mit ihm angefangen zu unterhalten. Und am Anfang war er halt wirklich so ein bisschen geladen und gestresst, aber dann es ist voll die coole Unterhaltung geworden. Mhm. Also sowas gibt mir halt irgendwie voll Energie. Und das war voll die schöne Erinnerung. Also ich empfinde halt Liebe doch in den zwischenmenschlichen Interaktionen. Und für mich hat Liebe halt auch was, so eine Zuwendung und das den anderen erkennen und darauf wirklich in Kontakt zu treten irgendwie. Mhm. Also da kommen wir dann zu dem Thema, dass ich wirklich mich wirklich für Diagnostik auch interessiere und für, jetzt sind es halt Fehlstellungen oder der Körper, aber es ist auch andere Symptome, also ich interessiere mich schon viel für den Körper und das macht mir auch echt Freude.
Mhm. Kannst du mit dem Begriff Selbstliebe was anfangen? Ist das... Oder du hast ein bisschen gestockt bei dem Begriff Liebe. Hast du da eine Definition für dich?
Ich habe nur gestockt, weil da mir so vieles durch den Kopf gegangen ist. So, und viele Gesichter und viele Interaktionen einfach.
Die Auswahl.
Ja, also ich habe jetzt was Unpersönliches genannt, aber deswegen, da waren halt viele Gedanken.
Ja.
Du kannst jetzt noch eine letzte Karte ziehen.
Mhm. Bitte. Wie zufrieden bist du mit dem Status quo deines Lebens?
Boah, das ist ja die mega finale Karte.
Das ist halt auch voll die Frage, weil das ist genauso wie die erste Frage, trifft die halt schon ziemlich was. Gerade so Status quo.
Los.
Ja.
Du hast die erste weggepackt, da kam einfach nochmal die letzte.
Ja. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinem Leben, aber Status quo, also es ist ständig in Veränderung. Also das mag ich auch, dieses Lebendige, dass es in Veränderung ist. Und ja, ist aber, ich finde es auch echt schwierig, also ja, den Status quo zu akzeptieren.
Super. Finales Schlusswort. Aber wir sagen noch, wenn man bei dir einen Tätowiertermin haben möchte, dann kann man sich nach wie vor bei dir melden. Für Berlin oder für Tübingen?
Ja.
Für beides?
Ja.
Und dann schreibt man dir einfach
eine E-Mail. Genau.
Wie es bei dir auch über Instagram steht. Da steht die E-Mail-Adresse.
Ja, ne? Genau.
Vielen Dank, Julien. Es war sehr schön mit dir.
Sehr gerne, danke schön.
Danke dir. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.